Lasst uns Platz nehmen. Heute wollen wir über das richtige Leben Gedanken machen. Was ist das Leben? Wie lebt man richtig? Wie denkt man richtig? Viele denken schon richtig, aber oft täuscht man sich. Man merkt hinterher, wenn die Rechnung nicht aufgeht, dass man nicht richtig gelebt hat. So, lebe richtig.
Ich möchte ganz herzlich einladen zu den nächsten Versammlungen hier im Haus. Du siehst, wir haben schon das Haus geschmückt. Morgen Nachmittag haben wir Gemeinde, Adventsfeier, und da möchte ich alle ganz, ganz herzlich einladen. Also, du bist herzlich eingeladen. Morgen um 10 Uhr und morgen um 16 Uhr. Wir haben volles Programm und wir wollen also eine gute Zeit miteinander haben. So, morgen wird das Thema sein Vormittag. Unser Gott ist ein barmherziger Gott, ein guter Gott. Wir haben einen guten Gott. Er ist kein Götze, den man Opfer bringen muss und dann besänftigen muss. Vielleicht ist er uns günstig gestimmt oder nicht. Nein, er ist ein guter Gott, ein liebender Vater. Das ist also unser Gott. Und Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Also er ist nicht mehr dieser brutale, grausame Gott, der Opfer, Menschenopfer fordert oder ganze Völker hinter niedermetzen lässt oder arme, unschuldige Tiere schächten lässt. Nein, Jesus starb ein für alle Mal für die gesamte Schöpfung, für die gesamte Menschheit. Also Gott ist ein barmherziger Gott. Dann am Mittwoch werden wir das Thema haben, wo sind die wahren Gottesanbeter? Wo sind sie? Wo sind die? Und dann werden wir uns mit Maria beschäftigen am Freitag nächste Woche. Was können wir von Maria lernen? Also ich habe mal auf dem Katholikentag gepredigt in Augsburg. Und dann wollte ich ja die Katholiken ja auch auf meine Seite gewinnen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin total marianisch. Ich tue das, was Maria sagt. Nur das. Und zwar Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Also total marianisch. So, was können wir von Maria lernen? Maria war eine wunderbare Frau, also ich möchte euch wirklich diese Frau vorstellen und so ein paar Gedanken über Maria sagen. Dann am Samstag wird das Thema sein, Wege, die zu Gott führen. Wege, die zu Gott führen. Du wirst nicht glauben, auf wie vielen Wegen man Gott entdecken kann oder wie man zu Gott kommen kann. Alle Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg zum Gott im Himmel, aber alle Wege führen zu Jesus. Irgendwie über, ob jetzt die Griechen mit ihrer Philosophie oder Germanen da mit ihren Einstellungen, Ideen und so weiter oder der Atheisten, auch die Atheisten kommen zu Gott. Auch Atheismus führt zu Gott. Zuerst mal alles gibt's nicht, darf's nicht geben und so weiter. Und dann merkt man doch, wenn Turbulenzen kommen in 10.000 Meter Höhe, dann fangen sie alle an zu beten und fragen sich, wo ist? Es muss hier irgendetwas geben. Also, so sicher sind die Menschen nicht. Wege, die zu Gott führen. So, und dann die Gottesdienste über Weihnachten. Schaut an und seid alle dabei. Wir freuen uns. Christ ist geboren. Halleluja. Lebe das Leben richtig. Also richtig sich ernähren, richtig denken, positiv denken. Es ist so wichtig, dass man das lernt. So viele Menschen, die wollen schönes Leben haben, aber sie denken grundsätzlich negativ. Ihr Leben ist von Furcht geprägt. Viele leben heute gar nicht so richtig. Sie vegetieren nur dahin, quälen sich durch den Tag, haben kein natürliches Leben. Alles ist aufgeputscht. Man verdrängt oder unterdrückt die Dinge. Vieles wird ungelebt. Also es gibt so viel ungelebtes Leben. Man will leben, man könnte leben, aber man tut es nicht. Und dann natürlich das leere Leben, wo es einfach man sinnlos dahin lebt, in den Tag hinein, nimmt die Stunden, wie sie kommen. Alles richtig und gut. Aber das Leben ist viel mehr als nur die Stunden nehmen und dann so einfach in den Tag hinein zu leben. Viele Menschen werden von dunklen Mächten gelebt, getrieben von Höllenmächten. Also man quält sich Tag und Nacht. Und das ist auch die Situation, also wie Menschen leben. Leben besteht aus Begegnungen und Beziehungen, Tag und Nacht, also wo wir Gott begegnen. Das Leben besteht durch Beziehungen, durch Gemeinschaft. Das Leben besteht weiter, also auch durch die Kontakte, die man hat. Und wir haben alle irgendwo Kontakte und die prägen uns, die Kontakte, die wir haben. Wirkliches Leben fängt also bei mir selbst an. Ich lebe, hat Jesus gesagt. Also bei mir selbst fängt das Leben an. Hier fängt das Leben an. Wirkliches Leben fängt also bei mir an. Nicht die anderen leben für mich oder die anderen sollen für mich leben. Nein, ich lebe. Wenn du auf die Toilette musst, gehst du auf die Toilette. Kannst niemand anderes vorschicken. So, wenn du das ganz praktisch verstehst, da geht auch der Kaiser zu Fuß. Also, ich lebe. Ich muss die meisten Dinge persönlich unternehmen. Ich sterbe auch. Also ich bin geboren und ich muss essen. Niemand kann für mich essen. Es wäre so einfach sagen, komm, mach, isst du jetzt mal für mich das. Manchmal lassen wir die Leute auslöffeln, was wir eingebrockt haben. Aber eigentlich, ich lebe. Dieses, was Jesus sagt, ich lebe, ist was ganz was Wichtiges. Wenn du nicht lebst, kannst du auch nichts erleben. So, wenn du nicht lebst, wenn du nicht dabei bist, die beteiligst an der Sache. Tote leben nicht. Tote werden nicht, die reagieren nicht, die sprechen nicht, die nehmen nichts wahr. Die antworten auch nicht, wenn du sie fragst, einen Toten. Tote fühlen auch nichts. Sie träumen auch nicht mehr. Und das ist also, man merkt ganz schnell, Menschen, die tot sind, die träumen nicht mehr. Wenn ich frage, wann hast du zum letzten Mal geträumt? Ob es das Albtraum ist, oder Horrortraum ist, oder visionärer Traum ist, oder göttlicher Traum ist. Wann hast du zum letzten Mal geträumt? Tote Menschen träumen nicht. Warum sollen sie auch träumen? Da ist nichts mehr zu träumen. Da ist das Leben schon vorbei. Tote tun auch nichts. Die können wenigstens am Grab klopfen und jemand erschrecken. Im Sarg. Um Tote muss man sich kümmern und die Tote muss man entsorgen. Das ist also ein toter Mensch. Die Toten muss man regelrecht entsorgen. Tote sind eine Last für ihre Umgebung. Wo bringen wir jetzt, wo beerdigen wir ihn, wo bringen wir ihn unter, wie und was und so weiter. Die Botschaft von Weihnachten ist, das Leben ist erschienen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Also wir haben gute Nachrichten in der Adventszeit zu verbreiten. Da ist kein toter Gott zu uns gekommen, sondern ein kleines Baby. Und ich kann mir vorstellen, als Maria das Kind geboren hat, das Erste, was Jesus tat, das hat das, was alle Menschen tun, er hat geschrien. Er hat geschrien. Und der Junge muss gebrüllt haben. Also ich kann mir vorstellen, denn Windeln waren schon da bereit. Also er war ganz menschlich. Gott kam auf menschliche Art und Weise zu uns herunter. Gott ist in Jesus zu uns erschienen. Deshalb hat Gott Jahrhunderte vorher verboten, macht euch kein Bildnis von dem, was im Himmel ist, was unter der Erde ist, was auf der Erde ist, weil niemand wusste, wie Gott aussieht. Die Juden wussten auch nicht, wie Gott aussieht. Ja, Jahwe, ich bin der, der ich da sein werde. Oder die Heiden, die haben sich auch nur Bilder gemacht von Gott, wie sie sich in Träumen vorgestellt haben. Wir haben nicht gewusst, der Mensch hat bis Jesus kam, nicht gewusst, wie sieht Gott aus. Aber als man Jesus sah und erblickte, dann wissen wir, wie Gott aussieht. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Jesus hat uns den Vater Gott gebracht. Die ganzen Gottheiten, ob es jetzt Juden oder Heiden waren, spielt jetzt keine Rolle. Die hatten keinen Vater. Das waren immer Gott, diese strenge, ob es jetzt Jupiter, Zeus, Jehova oder wer das auch immer war, immer diese strenge Gottheiten. Aber Gott ist Christ geworden, ist Mensch geworden. Das Leben ist erschienen. Leben verschenkt sich täglich. Jesus hat täglich die Leute überrascht und Leute waren überrascht über ihn, als die Weisen kamen und Jesus dann fanden, sie waren hoch erfreut, als sie dann den Stall oder die Gruft, die Höhle fanden. Ein überfließendes Leben, so kleines Baby, das ist spontan, das ist aktiv. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich werde jetzt noch Vater, verstehst du? Wenn ich so meine Enkel besuche, Opa da, Opa hier und mach das, dann wollen sie Opa Reiter machen mit einem. Also das ist sehr lustig. Und ich kann mir nicht vorstellen, was hat der Vater Abraham gemacht als 100-Jähriger mit seinem Isaac da. Opa, jetzt gehen wir auf die Jagd, Opa, was ist das? Und der Opa sagt, also ich möchte meine Ruhe haben. Weißt du, Gott ist Mensch geworden. Jesus, das Leben ist erschienen. Das Leben ist erschienen. Auch wenn das Leben manchmal nicht fair ist, aber das Leben. Durch die Gnade Gottes wird das Leben immer wieder irgendwie gut. Also durch die Gnade Gottes, Gott hilft Tag für Tag, uns das Leben zu meistern, auch wenn es nicht fair ist, dass du dann gelassen Dinge hinnehmen kannst. Also das ist also, dieses Leben ist erschienen. Lebe richtig. Und die meisten Menschen haben nicht gelernt, das Leben zu genießen. Du lebst einmal. Nicht, dass du da nochmals irgendwie was nachleben kannst. Du lebst einmalig, dein Leben ist einmalig und du solltest also dieses einmalige Leben genießen. Und jeder Augenblick ist kostbar, wenn was du nicht genossen hast. Ich sag auch so meinen Kindern, genießt eure Kinder, also jetzt meine Enkel. Die wachsen so schnell ran, die werden so schnell groß und du vergisst alles und ja, ausgewachsen und die gehen dann aus dem Haus, dann heiraten sie, dann bringen sie ihre Freunde und das Leben geht weiter und wie schön war es also oder wie schön ist, wenn sie noch klein sind. Und wenn du Kinder hast, freu dich an den Kindern. Genieße die Kinder, die Enkelkinder, die Urenkel, was es auch immer ist, genieße sie. Wir sollten jeden Augenblick genießen, einen Partner genießen. Solange du einen Partner hast und solange der Partner da ist, genieß einfach deinen Partner. Und eines Tages geht's nicht mehr, dann bist du allein. So, um das Leben muss man einfach kämpfen auch, das ist normal. Man muss kämpfen, arbeiten, man muss jeden Tag sich erkämpfen. Was du nicht machst, ist nicht gemacht. Was du nicht unternimmst. Man muss nicht immer selbstgerecht sein und religiös. Die Bibel sagt, sei nicht so religiös. Viele Menschen sind so religiös. Ja, das darf ich nicht, das hat Gott verboten. Weißt du, was aus der Liebe kommt, das ist keine Sünde. Wenn du jemand liebst und wenn du dich verschenkst und wenn du dich verausgabst, das ist gerecht und das ist okay. Sei nicht allzu religiös, sei nicht zu fanatisch. Ja, das können wir uns nicht leisten. Du kannst ja alles leisten. Du musst natürlich nur vor Gott verantworten. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Mir ist alles erlaubt. Ich muss nicht alles machen. Aber mir ist alles erlaubt, grundsätzlich. Mir ist alles erlaubt. Überlegt euch mal für dein Leben, wenn du dein Leben planst. Also dir ist alles erlaubt. Nicht alles frommt dich, nicht alles bessert dich, nicht alles bringt dich vorwärts. Da musst du raussuchen, was bringt mich weiter in meinem Leben. Und man darf nicht zu viel zweifeln und verzweifeln. Wenn man das Leben richtig leben möchte, also nicht verzweifeln, jeden Augenblick sinnvoll gestalten und ja, kann ich das, geht das, funktioniert das? Wenn es nicht funktioniert, machst einen Rückzieher. Weißt du, wenn man auf dem Fahrrad fährt, was macht man? Eigentlich, wenn du stehst, fällst um, nach links oder nach rechts. Aber solange du in Bewegung bist, gehst du vorwärts. Solange eine Rakete oder etwas nach vorne fliegt, ist immer in der Luft, aber sobald es aufhört zu fliegen, sich zu bewegen, fällt es runter. Man muss also das Leben in kleinen Schritten nehmen, nicht alles gleich auf einmal. Auch der liebe Gott hat die Welt nicht mit an einem Tag geschaffen. Der hat 6 Tage dazu benötigt. So, jeder Tag hat seine eigene Plage. Also nicht für das nächste Jahrhundert zu sorgen, was kommt jetzt nach 1000 Jahren. Oder nein, sorge für heute. Wenn du für heute gesorgt hast, hast du richtig gesorgt. Das Leben ist... Und ich sage ein so paar Gedanken, was das Leben ist. Das Leben ist loslassen. Da musst du so viel loslassen, jeden Tag was loslassen. Deine Jugend loslassen, deine Kindheit loslassen. Viele Menschen haben sich von ihrer Kindheit noch nicht einmal richtig getrennt. Manche müssen von ihren Eltern sich abnabeln. Warum manche Leute gar nicht heiraten oder gar nicht zum Heiraten kommen? Weil sie so an der Mutter gebunden sind. Und sich so an der Mutter gewöhnt haben. Die ist so schön bei der Mutti, weiß, die kocht da und die wäscht die Wäsche. Und es ist so gemütlich. Sich abnabeln, auf eigene Füße stehen. Sonst wird der Mensch nie heiraten. Und warum so viele Leute ledig sind, oder? Guck mal, geh mal die Geschichte von ledigen Leuten durch. Die haben sich nicht abgenabelt. Also, die Kinder müssen, sobald sie fertig sind, Flüge sind, fliegen lassen. Und einfach raus aus dem Nest und dann weiter. Also, sich nicht festlegen. Leben ist also loslassen, sich nicht festlegen, außer auf Gott. Du sollst dich auf Gott festlegen, aber sonst sollst du es nicht festlegen. Das mache ich nie. Sag nie, nie. Das dürfte nicht in deinem Leben geben, nie, nie. Und vielleicht machst du dann erst recht, dann später bestimmte Dinge, wo du jetzt gesagt hast, nie, das werde ich nie machen. Sich nicht an etwas binden, außer Gott, also nach oben, aber nicht hier zu den Mitmenschen, zu der Umwelt etc. Werde kein Menschenknecht. Also wenn du das Leben richtig leben willst, musst du auf deine eigenen Füße stehen, dein Leben leben. Kein Menschenknecht werden, nicht von Menschen abhängig sein und nicht ständig Menschen fragen, was soll man, ist es gut, wenn du Menschen fragst. Aber wenn du ständig, permanent immer fragst, darf ich das, kann ich das, wenn du überall die Genehmigung holen musst, du hast von Gott grünes Licht, Gott sagt, lebe, ich lebe und du sollst auch leben. Ich lebe und du sollst auch leben und du sollst anfangen zu leben, so wie Gott lebt. Wie Gott in Frankreich. Also in Überfluss, in Freude, das, was du hast, alle Register ziehen zur Verherrlichung Gottes. Das ist also unser Leben. Leben. Gott hat uns nur etwas geringer gemacht als sich selbst und hat uns Auftrag gegeben, dass wir so in seinem Image, in seinem Bild wandeln. Also Leben ist loslassen von Sorgen und Kummer und rechtzeitig abgeben. Rechtzeitig abgeben, rechtzeitig aussteigen, rechtzeitig Schluss machen, rechtzeitig anfangen, das ist das Leben. Dieses Kairos, dieses Timing, das ist so wichtig. Man kann alles falsch machen im falschen Augenblick. Also deshalb die Zeit nützen und die Zeit auskaufen. Das Leben ist nicht zum Verschwenden da. Das Leben ist zum Nehmen, hart zu nehmen. Und hart im Geben und hart im Nehmen sein. Also groß im Nehmen und groß im Geben sein. Das Leben ist viel zu kurz. Man muss also Prioritäten setzen. Das will ich und das will ich nicht. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Mein Leben ist viel zu kurz. Das Leben geht zu schnell vorbei. Gedanken, die Gott mir gab, also Lektionen, die ich also selber gelernt habe, was ich euch hier weitergebe, sind meine persönlichen Erfahrungen. Und das richtige Leben zu leben. Ich möchte nur eines sagen, ich lebe auch nicht immer das richtige Leben. Ich bemühe mich, richtig zu leben durch die Gnade Gottes. Und Gott korrigiert, auch wenn ich was falsch mache, korrigiert mich. Aber ich möchte ein paar Ideen geben, die mir geholfen haben in meinem Dienst, in der Seelsorge. Meistens so, was ich bei anderen Leuten gesehen, was die falsch gemacht haben, da habe ich es am meisten gelernt. Aus den Fehlern anderer Leute habe ich gelernt, was man nicht macht. Also das, da habe ich Konsequenzen für mich gezogen. Und gesagt, Johannes, das machst du nicht. Wenn die das gemacht haben, den Leuten haben Ratschlag gegeben. Und manchmal in der Seelsorge habe ich Impulse bekommen, die waren eigentlich letztendlich auch für mich sehr gut und nützlich. So, ich habe das umgesetzt gleich in mein Leben. Was denen gut ist, muss man auch mir gut sein. Also ein Punkt, was mir groß geworden ist, nimm dich nicht zu ernst. Nimm dich nicht zu ernst. Also so viele Menschen, die nehmen sich so ernst, also und so wichtig. Die Welt geht auch ohne dich weiter. Und der liebe Gott, der sandte Jesus, das haben wir Weihnachten. Und guck mal, er war Gottheit, er war ein Teil der Gottheit, war hier auf dieser Erde. Und die Planeten gehen weiter, die Engel zwitschern weiter, die Welt, die Erde dreht sich weiter. Und nimm dich nicht wichtig. Und was du tust, das tue ganz. Also so, Jesus war ganz Kind, da hat er im Sandkasten gespielt, dann war er ganz Zimmermann, dann war er ganz Rabbi, Wanderprediger und dann als letzte, die letzte Woche war er ganz Messias und Heiland. Was du tust, tue ganz und nimm nicht die Dinge nicht zu ernst, dramatisiere nicht gleich alles, denk nicht, die Welt geht unter, die Welt geht noch lang weiter, also dramatisiere die Dinge nicht. Weißt du, wir machen gleich einen Skandal draus, mach nicht Skandal, das spart dir so viel Nerven und so viel Aufregung. Engagiere dich nicht für alles. Weißt du, ich könnte jeden Tag 100 Leserbriefe loslassen. Da weißt du, da gefällt mir was nicht. Was die machen, ist nichts. Und was die machen, ist nichts. Weißt du, so viel Papier habe ich gar nicht, um alle Leute anzuschreiben. So viel Zeit habe ich nicht. Mein Leben ist so kurz. Ich kann mich engagieren, aber ich sollte herausfinden, was ist wichtig? Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Was gefällt mir absolut? Was geht mir an den Kragen? Also ich muss mich wehren. Und ich kann nicht für alle da sein. Also engagiere dich, aber nicht für alles. Wenn dir was wichtig ist, dann engagiere dich, aber wisse, wo deine Grenze ist. Lebe das richtige Leben, lebe für Gott und für dich selbst. Das ist so groß, lebe für Gott und für dich selbst. Ich muss nicht jeden Streit gewinnen. Weißt du, das ist ganz arg wichtig. Ich muss nicht jeden Streit gewinnen. Ich muss nicht immer als Sieger hervorgehen. Und wenn ich Streit habe, weißt du, die Araber haben ein sehr schönes Sprichwort, wenn du den Hund begräbst, begrabe ihn mit dem Schwanz. Und das heißt, dass du den Hund so begraben, dass du nicht dabei die nächste Gelegenheit wieder am Schwanz hochziehen kannst und sagst, das ist der Hund hier. Weißt du, begrabe den Hund mit dem Schwanz, streite dich nicht unnötig. Und gerade hier machen viele Christen einen großen Fehler. Du musst nicht immer Recht behalten. Und du weißt nicht einmal, ist das wirklich Recht, wofür du so dich engagierst und kämpfst? Ist das wirklich richtig? Vielleicht in 10 Jahren siehst du die Dinge ganz anders. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Als ich dann ein Mann war, dachte ich wie ein Mann. Und manches siehst du heute, wenn du dein Leben anschaust, siehst du heute anders, als was du früher gesehen hast. Ich muss nicht immer richtig liegen. Ich muss kein Pharisäer sein. Die Pharisäer sind immer so selbstgerecht. Und ich muss nicht überall perfekt sein. Das sind meine Entdeckungen. Also die könnt ihr auch für euch nehmen. Und das kann ich auch mit der Bibel alles begründen. Für jedes dieser Punkte könnt ihr eine Bibelstelle anbieten, aber da könnt ihr selber studieren und euch ein Bibelstudium machen. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Jesus sagte Nein, wenn er Nein wollte und sagte Ja, wenn er Ja wollte. Ich muss nicht mich so wichtig nehmen. Ja, ich lass auch die anderen wichtig sein. Du sollst dein Leben leben. Ich lebe, hat Christus gesagt. Das Leben ist Begegnung und Beziehung. Fühle mit den anderen mit, das ist ganz arg wichtig. Fühle, wie der andere fühlt, wie der andere das Leben empfindet und feststellt. Entdecke das Leiden, dass es menschlich ist. Schmerzen sind menschlich. Vielleicht hast du keine Schmerzen, hast keine Ahnung, aber versuch dich hineinzuversetzen. Vielleicht wirst du auch dabei krank, wenn du dich da hineinversetzt. Und Fürbitte ist, Fürbitte, wenn du ein Fürbitter versucht, sich hineinzuversetzen in der Lage des anderen. Und dann kannst du effektiv für jemanden beten, wenn du mitfühlst. So, nimm am Schicksal anderer Leute teil und dann wirst du von deinem Schicksal abgelenkt. Wenn du dich mit anderen ihre Probleme beschäftigst, wenn du für andere Menschen sorgst, dann vergisst du deine Sorgen. sind einige gute Ratschläge, die mir geholfen haben. Halte mit der Wahrheit nicht zurück. Wenn du merkst, das ist Wahrheit, dann sag die Wahrheit. Jetzt diese Woche, jemand rief mich morgens in aller Früh an und ich wollte schon lange der Person die Wahrheit sagen. Und ich wusste, was bei dieser Person falsch war und so weiter. Und irgendwo, weiß ich, ob so ungünstig mich anrief. Manchmal muss was passieren, dass wenn jemand einen ungünstig anruft und ich war mit ganz was anderem beschäftigt, rief die Person an und mir ist der Gaul durchgegangen und habe gesagt, hör mal, liebe Schwester, du hast Götzendienst betrieben und jetzt wundert nicht, wenn deine Götzen dich jetzt auffressen und strafen und dann die Götzen mit Namen genannt. Die hat ja jahrelang Götzendienst betrieben. Also meine Kinder. Und jetzt gehen die Kinder vor die Hunde. Und Gott zeigt dir. Und habe ich gesagt, ja, aber du warst noch nie so hart. Aber die Wahrheit ist manchmal hart. Die Wahrheit, wenn du die nackt nimmst. Deshalb, manchmal muss man die Wahrheit verpacken. Aber manchmal musst du auch knallhart die Wahrheit sagen. Denn sonst kriegst du jeden Tag so einen Anruf. Und die rief doch mich ständig immer zu ungünstigen Zeiten. Nachts um 10 Uhr oder morgens recht bald. Der wusste, da kann sie mich erreichen. Und dann habe ich die Wahrheit gesagt. Und seitdem habe ich Ruhe. Wenn du die Wahrheit sagst, hast du Ruhe. Aber wenn du die Wahrheit nicht hast, dann versucht der Teufel und letztendlich, was dahinter steckt, ist der Teufel. Sei mit anderen Menschen gnädig und barmherzig, trotz der Wahrheit. Und lerne auch Menschen loszulassen. Das ist ganz arg wichtig. Ob jetzt Kinder sind, ob jetzt Partner sind, ob jetzt Geschwister der Gemeinde sind. Lerne Menschen loszulassen, bleibe ruhig, reg dich nicht auf. Irgendwann werden sie zurückkommen. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kam nach Hause früher oder später. Bleibe ruhig. Also lerne abzuschalten, umzuschalten. So lerne richtig zu leben. Das Leben ist voller Veränderung. Das heißt also immer flexibel bleiben. Und leg dich nicht fest. Deshalb sag nie. Lebe das göttliche Leben. Das ist das richtige Leben. Das wahre Leben, was aus Gott geboren ist. Das überwindet die Welt. Das geistliche Leben ist ein anderes Leben, das Leben des Friedens, der Freude, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Ganz arg wichtig. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit, was gestern war und vorgestern war, was du nicht bewältigt hast. Und je mehr ich das gelernt habe, mit meiner Vergangenheit Frieden zu schließen, zu vergessen, was gestern war. Und sagen, gut, das war Fehler machen. Naja, man macht Fehler und man steht wieder auf und man geht weiter. Man darf nicht liegen bleiben. Das ist also im Leben ganz arg wichtig. Gott hat uns zwei Füße gegeben, dass wir Schritt für Schritt vorwärts gehen und dass wir wieder aufstehen. Deshalb hat Christus auch gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Schließ also Frieden mit deiner Vergangenheit. Schließe Frieden mit deinen Mitmenschen. Soweit wie es möglich ist. Du kannst nicht mit allen Menschen Frieden haben. Denn die Bibel sagt, so vieles an euch liegt. Manchmal möchtest du mit jemandem Frieden haben, der will nicht. Der geht dir aus dem Weg und lass es. Lass, wenn jemand dir aus dem Weg geht, der geht dir aus dem Weg und dann bleibt es so. Ja, aber wir wollen ja im Himmel zusammen sein. Mach das so, wie John Wesley gemacht hat, als er dann mal gefragt wurde, und was ist mit Bruder Whitefield, also seinem Kollegen, mit dem er in Knatsch war, in großem Streit war, den sie gar nicht mehr mochten. Am liebsten würde er sagen, der ist vom Teufel, aber das hat er nicht gesagt. Und da wurde gefragt, ja, Bruder Wesley, wird Bruder Whitefield im Himmel sein? Der Begründer der Methodistenkirche, dann sagt er, ja, der wird im Himmel sein, aber ganz weit drüben, dass ich ihn nicht sehe. Der Himmel ist so groß. Und auch die Leute, die du nicht magst, die werden auch im Himmel sein. Und deine großen Widersacher und Feinde, aber die werden weit drüben sein. So, Gott wird schon dafür sorgen, dass so große Toleranz dazwischen ist, dass die dich nicht stören. Aber so viel es an dir liegt, hab Frieden mit jedermann. Es gibt also Differenzen, wo man nicht zusammen sein kann, wenn jemand ein Irrlehrer ist und so weiter. Aber dann musst du die Leute gehen lassen. Lebe also ein Leben der Vergebung. Vergib dir selbst. Vergib deinen Mitmenschen. Vergib auch Gott. Also sagst bitte, die meisten Leute regen sich auf, aber ich predige gerne. Und das ist für mich auch eine Botschaft. Vergib auch dem lieben Gott. Weißt du, ich muss auch dem lieben Gott sehr viel vergeben. Weißt du, das ist sehr schwer. Ich kann lieber mir selbst vergeben, kann anderen vergeben, aber ich habe Probleme, Gott zu vergeben. Und weißt du, da sage ich immer wieder, Gott, warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du mir das in den Weg gestellt? Warum ist das mir passiert? Warum hast du es nicht verhindern? Weißt du, und warum erklärst du mir das nicht, warum das so und so ist? Und ich muss Gott vergeben und muss sagen, lieber Gott, du weißt alles. Also beuge mich darunter, nimm das jetzt nicht so dramatisch. Herr, vergib, ich vergib dir, du vergibst mir und wir sind quitt. So, weißt du, mein Wille wurde nicht erfüllt, meine Gebete wurden nicht erhört, ich lebe in Ungewissheit, der antworte nicht und muss mein Kreuz tragen und nimmt mein Kreuz nicht ab, holt mich nicht vom Kreuz runter, lässt mich am Kreuz hängen. Herr, warum lässt du mich so hängen? Warum hörst du mein Gebet nicht? Weißt du, ich muss Gott das überlassen. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Wege sind nicht meine Wege. So, bitte Herr, ich weiß, du bist Gott und ich bin ich und wir sind quitt. Vergib Gott. Also nicht nur den anderen. Weißt du, auch den anderen in Ruhe lassen. Lass auch Gott in Ruhe. Lass dich selbst in Ruhe. Das ist vergeben. Gott, warum lässt du mir, ich habe mal finanzielle Probleme gehabt, dann habe ich gebetet und geglaubt, lieber Gott, ich brauche Geld. Guck mal, die Heiden, die Gottlosen, die Ungläubigen, die gewinnen im Lotto da gleich 6 Millionen. Verstehst du, ich habe Schulden, Herr Jesus, und weiß nicht, wie ich meine Miete bezahle, schon länger her, und wie meine Miete bezahle und so weiter. Lass mich gewinnen. Und dann habe ich gebetet und habe auch geglaubt, ich werde was im Lotto gewinnen und habe ausgefüllt meinen Schein, nichts gekriegt. Und dann habe ich mit Gott angefangen zu hadern. Gott, warum hast du mir nicht gewinnen lassen? Das wäre doch so einfach. Du kannst da die richtige Kugel fallen lassen und so weiter, die gerade meine Zahlen hat. Aber du hast mich nicht gewinnen lassen. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, das wäre so einfach für dich gewesen. Gott vergeben, dass er dich nicht gewinnen ließ. Das ist nochmal so kindisches Denken, aber manchmal denken wir so naiv. Und Gott vergibt es uns, dieses naive Denken. Aber wir denken auch manchmal so. Auch Apostel Paulus musste das in seinem Leben lernen. Weißt du, 3-mal hat er gebetet, Gott, warum nimmst du mir mein Problem nicht weg? Diesen Stachel im Fleisch und so weiter. Und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist Gott vergeben, dass ich an seiner Gnade genügen lasse, nichts dramatisiere, nicht mit Gott hadere, verbittert werde. Mich liebt er nicht, mich lässt er hängen und ich zapple jetzt die ganze Zeit. Mit mir geht's nicht vorwärts. Wer aus der Gnade lebt, aus der Gnade Gottes lebt, der hat Frieden mit Gott gemacht. Der hat Frieden mit sich selbst gemacht, der hat Frieden mit seinen Mitmenschen gemacht, mit seiner Vergangenheit, mit der augenblicklichen Situation. Das ist, wer im Frieden lebt, der regt sich nicht auf, der hat sich mit seinem Leben, und ich möchte das auch vielleicht anders sagen, wenn man das heute in der heutigen Sprache, der hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Ist nicht leicht, sich mit seinem Schicksal abzufinden, aber das ist richtiges Leben. Wenn du anfängst mit deinem Schicksal zu hadern, kriegst du Darmkrebs, kriegst du Magenkrebs, kriegst du, was weiß ich, welche Krebs und Tumore. Das ist, wenn man mit seinem Schicksal hadert. Das bringt nur Geschwüre. Das bringt nur Geschwüre, aber einfach nicht mehr hadern, lebe richtig. Und das ist gesund Leben auch. Lebe ein gesundes Leben, wenn ich nicht hadere mit meinem Schicksal, mit meiner Vergangenheit. Wenn du das Leben richtig leben willst, dann brauchst du das Okay Gottes. Herr, ist es gut, was ich tue? Und wenn du das Okay Gottes hast und wenn du nichts von Gott hörst, lebst du richtig. Wenn du falsch lebst, wird der Gott schon auf dir auf die Finger klopfen. Wird er schon was dir in den Weg stellen. Also, ich mache das immer ganz einfach. Ich habe die 2 Möglichkeiten. Entweder sagt ihr mir, Johannes, es ist okay, gib mir noch einen Bibelvers, geh hin in Frieden. Und sündige nicht. Und was weiß ich. Und habe das Okay. Und manchmal kriege ich nicht das Okay. Was mache ich, wenn ich kein Okay bekomme? Das heißt also, du kannst machen, was du willst. Beides ist richtig. Tun oder nicht tun. Wenn du das Okay Gottes hast, dann hörst du auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist auch so Leben, richtiges Leben. Da bist du auf niemand neidisch und eifersüchtig. Dann hast du alles, was du brauchst. Dann dient dir alles zum Besten. Das Okay Gottes ist so wichtig, dass du weißt, Gott will das so. Gottes Wohlgefallen ruht auf meinem Leben. Lebe das Leben richtig. Man bekommt nichts, wenn man auf der Stelle bleibt und steht und sich nicht bewegt, nichts unternimmt. Also manchmal muss ich, um das Okay Gottes zu erfahren, ist das wirklich so, probieren. Und wenn ich in der Richtung gehe und Blockaden habe, dann weiß ich, nein, da ist Widerstand da, der Herr will es nicht. Oder gehe dann in die andere Richtung. Gott experimentiert nicht, aber ich muss experimentieren. Ich muss herausfinden, was ist der richtige Weg. Ich muss entdecken und herausfinden. Man bekommt nichts, wenn man sich nicht verändert oder sich verändern lässt. Man bekommt auch nichts und man erlebt auch nichts und man erfährt nichts, wenn man nichts lernt. Also wir sollten immer noch Lernendes sein, immer noch auf Entdeckung gehen. Herr, ich will probieren. Und wenn du eine Sache erlebt hast, und Geschwister, das ist so wichtig, viele Christen bleiben stehen auf Status Quo. Da tut sich nichts mehr. Also jetzt habe ich schon alles, Geistestaufe, Feuertaufe, Wassertaufe, welche Taufe auch immer. So, und passiert nichts. Weißt du, wenn du das erlebt hast und mal ein bisschen ausgelebt hast, genossen hast ein paar Tage, und man sollte immer aufhören, das hat man beim Essen, meine Mutter gesagt, wenn es am besten schmeckt. Du hast erlebt eine Erfahrung, als Sache, das war wunderbar, Halleluja, Lob und Dank. Du hast Gott gedankt und in dem Moment, wo du Gott gedankt hast, ist der Schritt da, dass du den nächsten Schritt machst. Dass du das nächste erlebst. Herr, da muss noch was anderes sein. Das ist doch nicht alles. Darf ja nicht alles sein. Wir dürfen nicht selbstzufrieden werden. Ja, das ist jetzt alles. Liebe Seele, jetzt hast du genug Korn gesammelt, Ruhe und du hast jetzt Frieden für viele Jahre. Und dann wird man deine Seele wieder fordern. Was du bereitet hast, hat der Herr in der Geschichte erzählt. Weißt du, nicht selbstzufrieden oder sagen, jetzt reicht's mir, mir reicht's. Herr, ich will noch mehr, da ist noch mehr Land einzunehmen. Und das Problem bei den alten Israeliten war, Gott hat ihnen das Land verheißen, aber sie haben nie das Land in der ganzen Fülle und Weite und Breite eingenommen. Da haben noch so viel übrig gelassen für den Feind. Und dann wundern wir uns, wenn der Feind uns dann da und dort piesackt und quält und einfällt und uns Schwierigkeiten macht oder das Unkraut uns über unser Leben hinaus wächst. So, wir müssen das Land, das Gott uns gibt, das Leben, das Gott uns zur Verfügung stellt, und das ist unbegrenzt, ausnützen. Und wir haben noch viel zu entdecken, viel zu erfahren, viel zu lernen, viel zu erblicken. Also begrenze dich nicht. Begrenze dein Leben nicht, denn wir begrenzen uns. Und wir begrenzen damit auch Gott. Gott ist der Einzige, der sich verändern darf. Du darfst ständig wachsen, oder der sich nicht verändern darf. Du darfst ständig wachsen und du darfst ständig dich entwickeln. Ein Schriftsteller hat einmal gesagt, wenn du ein Schriftsteller werden willst, dann fang an zu schreiben. Also, fange da. Wenn du Christ sein wirst, fang an mit Christus zu leben. Würde ich jetzt übersetzen. Oder wenn du ein geistlicher Mensch werden möchtest, fang an im Geist zu wandeln. Wenn du ein erfolgreicher Mensch werden willst, also richtig leben möchtest, dann fang an, schrittweise auf den Erfolg zuzugehen, was es auch immer heißt. Höre erfolgreiche Leute, was sie reden, wie die reden, wie sie sich benehmen, wie sie sich kleiden. Da gibt es so viele Dinge. Versuch dich an diesen zu orientieren. Was ist Erfolg? Natürlich ist es relativ. Aber finde heraus, was ist Erfolg? Was denkst du, dass es Erfolg wäre für dich? Dann suche Gemeinschaft mit erfolgreichen, gesegneten, geistlichen Leuten. Wenn du natürlich mit Pennern zusammen bist, wirst du auch selbst mit der Zeit ein Penner. Aber wenn du mit Menschen, die was erwarten, was wollen, was erreichen und erreicht haben, dann wirst du es auch erreichen. Also wenn du Erfolg haben willst, rede von Erfolg, schreibe über einen Erfolg, diskutiere über Erfolg, lies alle Bücher, die über Erfolg zur Verfügung stehen, die du erreichen kannst, denke viel über Erfolg und du wirst sehen, es stellt sich ein. Wir müssen also uns zuerst einstellen auf die Sache. Um richtig zu leben, muss man sich immer auf die Sache einstellen. Dann bitte Gott um Erfolg, dann plane den Erfolg, wie geht's dann weiter, Schritt für Schritt. Nicht in einem Tag, dann investiere alles, was du hast, in deinem Erfolg, was du verstehst, was Erfolg ist. Viele Leute, viele Christen auch, führen letztendlich ein jämmerliches Leben. Jammern ständig, ach, was mir fehlt, was ich vermisse, was ich nicht habe. Beschweren sich überall bei allen Leuten und machen ihr eigenes Leben schwer. Nicht nur, dass sie das Leben anderer Leute schwer machen. Die Leute sagen, ach, der Arme oder die Arme. Nein, jammer nicht so viel. Du wirst keinen Erfolg haben, solange du nicht deine Klageweiber vertreibst. Du musst die ganzen Klagegedanken, Anklagegedanken, der ist schuld und die sind schuld, meine Eltern sind schuld und die Gesellschaft ist schuld, der Pfarrer ist schuld, die Gemeinde ist schuld, die Christen sind schuld. Du kommst nicht weiter. Wenn du nur allen anderen die Schuld zuschieben. Weißt du, wer schuld ist? Du selbst. Das ist die Wahrheit. Du selbst bist schuld an deinem Unglück. Und an deinem Schicksal, an deinen Schmerzen, an deinen Problemen ist niemand anders interessiert, außer du selbst. Den anderen geht's niemand was an und die interessieren sich nicht dafür. So, viele Leute jammern viel zu viel. Deshalb konnte Jesus keine Toten auferwecken. Der sagte, die müssen zuerst mal raus. Und dann geht er rein und sagt, Mädchen, steh auf. Dann kannst du was unternehmen. Wenn deine Kindheit nicht schön und gut war, dann sollst du nochmals ein Kind werden, nochmals von vorne anfangen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Also, und viele Leute haben keine schöne Kindheit gehabt, aber mach wenigstens jetzt, spiel jetzt mal Weihnachtsmann, bau eine Krippe oder bastle was, verstehst du? Weißt du, auch Erwachsene sollten mal was basteln, damit sie wieder Kinder werden und Kind mal Farbe. Kinder haben Fantasie. Weißt du, die haben Ideen. Da stoßen sich ran und sagen, du dummer Tisch. Also, als wenn der Tisch denken könnte. Verstehst du? Also, wir sollten also wieder mal Kinder werden und mal wie ein Kind uns benehmen. Christen müssen wieder zurückdenken. Wiedergeburt ist nichts anderes wieder. Ich fange von vorne mein Leben, wie ich eigentlich immer schon leben wollte. Das ist Wiedergeburt. Durch die Gnade Gottes darfst du wirklich ein Baby werden. Und dann fängst du so ganz klein an und so weiter. Da wirst du plötzlich von Gott akzeptiert und du weißt, Gott liebt mich. Mein Vater hat mich nicht geliebt, meine Mutter hat mich nicht geliebt und so weiter. Meine Geschwister haben mich nicht geliebt, aber Gott liebt mich. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Und wenn du das weißt, Gott liebt mich, und dann wirst du auch Erfolg haben. Ich habe in der Bibel eine ganz tolle Frau. Und diese Frau, die hat Jesus umgestimmt. Kannst du vorstellen, Jesus ist ein Rassist und sagte, ich bin nur gesandt zu dem Hause Israel, mit euch Heiden, da Syrer und so weiter will ich nichts zu tun haben. Jesus war ein Rassist. Und dann kommt die Frau, ja Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die vom des Herrn Tisch fallen. Auch die Hündlein. Das hat der Herr gesagt, solchen Glauben habe ich in Israel gar nicht gefunden. Du kannst Gott umstimmen. Du musst sagen, ja, hast recht, aber. Das ist, wie man Gespräche umleitet, wie man aus dem Leben was macht. Ja, das ist so, da kann ich nichts dabei ändern. Wir sind in diese Situation hineingeraten, aber mit Gottes Hilfe komme ich raus. Aber wenn ich alles reinsetze und alle Register ziehe, ich werde schon schaffen. Und die Frau hat Jesus umgestimmt, dass er gesagt hat, Frau, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dir geschieht es immer, wie du glaubst. Das ist Leben. Viele geben bei den ersten Widerständen und der Widersprüchen auf. Verstehst du, probieren, nehmen guten Anlauf, ja, mit Gottes Hilfe, und dann wird widersprochen. Und die haben nicht gelernt, ja, aber zu sagen. Das ist so einfach, so einfach. Sie kapitulieren bei dem Hindernis, geben viel zu früh auf, haben keine Geduld und keine Ausdauer. Und eigentlich, wenn du richtig leben willst, du musst Ausdauer haben, kontinuierlich etwas machen. Nicht mal da ein bisschen was angreifen, dort was probieren, vielleicht geht's in diese Richtung was. Nein, du musst entschieden handeln und bei der Sache bleiben bis zum Schluss. Die Bibel sagt über Menschen, die da weichen werden, an diese Menschen habe ich keinen Gefallen. Der Gerechte wird nicht fliehen. Wahres Leben ist ständig gegen den Strom zu schwimmen. Das ist wahres Leben, ständig gegen den Strom, Widersprüche und so weiter. Einem Menschen wird nie was nachgetragen, also mir wird nichts nachgetragen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss alles erkämpfen, erbeten, erglauben, erhoffen, erarbeiten und so weiter. Und dann, wenn du was hast, dann kommen die Trittbrettfahrer, dann versuchen sie sich da noch draufzusetzen und mitzumachen. Und dann musst du sagen, komm, und mal abschütteln und dann wieder weiterlaufen, dich nicht aufhalten. Das wichtigste Organ neben dem Herzen ist der Kopf. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Kopf gebrauchst, wenn du richtig leben willst. Nicht nur mit dem Herz und Gefühl oder mit dem Bauch, mit dem Kopf muss man leben. Cool sein, berechnend. Also, so wie du denkst, so lebst du auch letztendlich. Lebe richtig, ist meine Botschaft. Kümmere dich nicht, was andere Leute von dir denken oder über deine Situation denken und so weiter. Das ist nicht deine Sache. Weißt du, denk nicht, was denken die jetzt über mich? Lebe du. Ich lebe, sagt Jesus. Denke, was Gott über dich denkt, das sollte dir wichtig sein. Was denkt Gott über mich? Wenn ich eines Tages vor ihm stehe, dann wird er sagen, Matthäus, hast du das gemacht, was ich dir gesagt habe? Hast du das gepredigt, was ich dir befohlen habe? Weißt, ich muss vor Gott stehen und nicht vor den Menschen. Und wir müssen also in der Verantwortung vor Gott leben. Das ist nämlich, da brauchst du die 10 Gebote nicht, dann tust du die 10 Gebote automatisch. Der Mensch, der unter Gott steht, der mit Gott abrechnet und Gott verantwortet, der tut das, was er tun soll, was ihm gehört, was anständig ist. Der wird also nie Dinge tun, die den Geboten Gottes zuwiderlaufen. Und Gottes Gebote sind nicht menschenfeindlich, Gottes Gebote sind menschenfreundlich. Gottes Gebote sind nicht, dass wir uns quälen müssen. Nein, das ist, wie können wir zusammenleben? Eigentlich die ganzen 10 Gebote sind nichts anderes wie Vorschriften, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich soll nicht töten, soll nicht lügen, soll nicht Ehe brechen, soll nicht begehren, soll allen den Leuten alles gönnen, was sie haben. Und ich habe genug bei Gott, wenn ich Kind Gottes bin, habe ich mehr als genug. Das kann ich gar nicht verarbeiten. So, lebe das richtige Leben, so wie Gott es für dich oder mich oder uns, für jeden anderen gewollt hat. Nach den Prinzipien Gottes sollen wir leben, so wie es in seinen Geboten und Worten ist und immer in Verantwortung vor Gott. Nicht, dass du jetzt dem Pastor sagst, Pastor, ich hab's getan. Nein, du sollst dem Herrn sagen, Herr, ich hab's getan. Ist es richtig so? Dass du deinen Tagesablauf, wenn du deinen Tag zurückschaust, sagst, Herr, das, was du mir gesagt hast, habe ich heute erfüllt. Nicht, was die Menschen gesagt haben, was Gott gesagt hat. So viele Menschen leben falsch und sind traurig und depressiv abends. Das haben sie gemacht, was der Chef befohlen hat. Das ist nicht was das Leben, was der Chef befiehlt oder der Hausmeister oder was weiß ich, was der Herr befiehlt. Das ist der Wille Gottes. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel passiert. Weißt du, was im Himmel der Wille Gottes für dein Leben ist? Du führst ein Doppelleben. Eigentlich jeder Mensch führt ein Doppelleben. Ein Leben hier auf dieser Erde und dann dieser andere Leib, der wirkliche Mensch, der drüben im Himmel ist, der lebt das andere, das Original ist bei Gott. Wir sind hier Kopien nur. Deshalb in Rumänien heißen Kinder Kopien. Du bist nur eine Kopie. Das Original ist im Himmel. So kann und was Gott will ist, dass das irdische Leben mit dem himmlischen Leben übereinstimmt. Lebst du ein himmlisches Leben? Die Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel. Leben besteht aus Beziehungen, Beziehung zu Gott, zur Schöpfung auch, ganz arg wichtig. Die meisten Menschen haben die Beziehung zur Schöpfung verloren. Gut, Berlin ist zugepflastert und zu betoniert und so weiter, aber die Schöpfung mit der Natur, mit dem Wachsen und Kommen und Gehen und Vergehen, Tag und Nacht, Jahreszeiten etc., was da ist, ist so wichtig in der Beziehung. Leute haben die Beziehung zur Schöpfung verloren. Die leben bis nach Mitternacht, dann gehen sie ins Bett und stehen morgen nicht auf. Das ist nicht das normale Leben. Das normale Leben ist, wenn die Sonne untergeht, gehst du auch ins Bett. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, steigst du wieder aus dem Bett raus. Und dann sagst du, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wenn du nur mit nach Neonlicht lebst, weißt du, das ist nicht der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist das E-Werk gemacht hat. Der Tag, den der Herr gemacht hat, ist, wenn du das biblisch nimmst und wirklich wörtlich nimmst, ist, wenn die Sonne untergeht, ist die Nacht und die Nacht ist zum Schlafen da und so, sonst gar nichts und auszuruhen, 8 Stunden sollst du schlafen. Und dann der Tag, wenn die Sonne aufgeht, dann solltest du aufstehen und sagen, Herr, ich danke dir für dieses Sonnenschein. Wenn du mit Neonlicht lebst, kannst du nicht sagen, Herr, ich danke dir fürs Neonlicht oder für die Lichter. Wie soll wieder mit der Natur leben? Der Mensch hat es verlernt, mit der Natur zu leben. Denn lebt unnatürlich. Wie will er dann geistlich leben, wenn er schon im natürlichen Leben unnatürlich lebt? Lebe das richtige Leben. Gewiss, wir haben Schichtdienst und wir haben dieses und so weiter. Da muss man sich schon anpassen. Aber wir sollten doch versuchen, mit Saat und Ernte, mit Geben und Nehmen, all diese natürlichen Gesetze, Grundlagen, die Gott uns gegeben hat, einfach lernen, umzugehen und umzusetzen. Das Wort Gottes lesen, dort steht die praktische Hilfe. Es ist erstaunlich. 1/3 der Bibel spricht über das Essen, was du essen sollst und nicht essen solltest. Dann spricht die Bibel 1/3 über das Denken und Wissen, geistiges Verstehen und 1/3 über die Beziehung zu Gott. Also Seele, Geist und Leib. So ist die Bibel aufgebaut. Und wenn du das alles beherzigen würdest, dann würdest du schon gesund leben. Könntest gesund leben, bräuchtest den Onkel Doktor nicht. Könntest dir sparen. Weißt du, der Herr sagt, ich will dein Arzt sein. Weißt du, wenn du Gott ernst nimmst, ist der Herr dein Arzt. Also und dann in Beziehung zu sich selbst und dann in Beziehung zu seinem Nächsten. Leben besteht aus Beziehungen. Zu Gott, zur Schöpfung, zu sich selbst und zu seinen Mitmenschen. Die Gebote Gottes sind sehr menschenfreundlich, lebensfreundlich. Die Freundschaft, also dass man mit jedem zurechtkommt. Wenn du glücklich bist, bist du auch gesund. Wenn du unglücklich bist, wirst du krank. Das ist ganz normal, also braucht man keine große Weisheit dabei. Wenn du das wahre Leben, das richtige Leben leben willst, musst du auch an Wunder und Zeichen glauben. Auch, dass mal was Übernatürliches passiert. Weißt du, nicht alles kann man machen. Es gibt auch Dinge, die wir nicht machen können. Die müssen wir Gott überlassen und auf Wunder warten oder auf ein Zeichen. Wir brauchen auch Zeichen. Unser Leben besteht aus Zeichen. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Scheiße, es in der Bibel. Das Leben ist also Freude und Friede. Das ist auch was Übernatürliches. Alles nicht nur Essen und Trinken. Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Leben ist ein Kampf. Weitere Ratschläge, die mir geholfen haben. Weißt du, wenn ich manchmal ganz tief traurig bin, ich fange an, die Psalmen zu lesen. die Psalmen. Im Psalmen, da ist ein Drittel der Psalmen ist Klage, ist Hass und ist Widerspruch und man explodiert, man kann Luft rauslassen. So haben die Heiligen einfach da den Dampf abgelassen. Das ist Psalmen. Und dann, danke Herr, du weißt alles und dir ist alles anheimgestellt. Da ist Klage und Jubel, Hass und Liebe in den Psalmen drin. Da ist Zweifel und Glaube, da ist Kampf und Sieg. Also ich lese am liebsten so die Psalmen, wenn ich dann wirklich down bin und denke, naja, komm, Herr, was hast du für ein Wort? Weißt du, da kann ich nicht da beim Jeremia, da fangen an, wenn ich Jeremia lese, fange an zu heulen. Oder den zweiten Korintherbrief. Weißt du, keiner geht mit mir und keiner versteht mich. Alle haben sie mich verlassen, nur noch der Timotheus ist noch bei mir geblieben. Weißt du, da kriegt man Depressionen. Aber lies die Psalmen, das ist das Wort Gottes, das ist das Liederbuch gewesen der alten Gemeinde. Gottes Wort und der Heilige Geist wollen uns helfen und zeigen, wie man glücklich lebt. Das ist das Geheimnis, also des richtigen Lebens. Also der Heilige Geist zeigt uns, wie man glücklich lebt. Lies das Neue Testament. Das Neue Testament fängt mit den Seligpreisungen an und hört mit den Seligpreisungen auf. Also glückselig sind die, glückselig sind die. Wir haben 39 komplette Seligpreisungen im Neuen Testament. Also lies die Seligpreisungen. Es zeigt dir, wie man unnötige Lasten abwirft, sich von unnötigen Lasten befreit. Was unnötige Lasten sind, das zeigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn du nach dem Reich Gottes, und das Reich Gottes ist in dir drin, wenn du das weißt und spürst und empfindest, trachtest und nach der Gerechtigkeit Gottes, sei ein gerechter Mensch, gerecht zu dir selbst, gerecht zu der Umgebung, gerecht zu den Tieren. Weißt du, das zeigt sich ganz schnell, ob der Mensch ein gerechter Mensch ist, wie behandelt er seinen Hund, seine Katze, sein Pferd, seine Kuh. Weißt du, der gottesfürchtige Mensch ist gerecht zu seinen Tieren. Du würdest, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist, du wirst nie Stierkämpfe angucken, du wirst also, wo die Tiere gequält werden und so weiter, da würdest du nicht mitmachen, sagst das ist gegen die Natur Gottes. Trachte zuerst und so weiter. Die Bibel lehrt uns, wie wir wirklich die Gebote Gottes erfüllen, die sind eigentlich nicht sehr einfach. Alles, was in der Bibel an Geboten, im Neuen Testament vor allem an Geboten gegeben wird, ist Liebe. Liebe deine Nächsten wie dich selbst und dann kannst du tun, was du willst. Also liebe Gott und deine Nächsten, dann kannst du leben, wie du willst. Du erfüllst alle Gebote Gottes. Die Liebe ist, was in der Bibel zählt oder was in der Ewigkeit zählen wird. In der Bibel, in der Ewigkeit wird nicht gefragt, wie rein war dein Glaube, wie korrekt warst du in allen Dingen. Nein, hast du geliebt. Hast du geliebt den Mitmenschen, der dir in die Quere kam? Hast du geliebt, wie intensiv war sie? Deine Liebe, deine Hingabe, deine Treue. Liebe ist es, was in der Ewigkeit zählt. Nur ein liebloses Leben ist ein leeres Leben, ungeliebtes Leben, ungelebtes Leben, wertloses Leben. Also liebloses Leben, weil Menschen nur sich selbst denken, nur egoistisch eingestellt sind und nur sich selbst sehen. Wer an der Liebe geizt, spart an seinem eigenen Leben und geizt an seinem eigenen Leben. Wer an der Liebe spart. Der Himmel notiert all das, was in Liebe geschehen ist. Liebe Worte, liebe Taten, was aus Liebe geopfert wurde. Nicht das Opfer zählt, sondern die Liebe, die hinter dem Opfer steht. Selbst wenn du nur einen Cent opferst, aber das aus Liebe. Herr, ich habe nicht mehr. So dieses Schärflein der Witwe. Weißt du, oder worauf ich aus Liebe verzichte. Liebe ist es. Weißt du, einfach, ich habe in aller Liebe, ich will euch mal eine kleine Geschichte erzählen, dazwischen was Persönliches. Ich habe in Stuttgart, ich habe einen Bart gehabt, ich fing als junger Pastor an, dann haben mir Leute gesagt, also weißt du, du kommst frisch von der Schule und so weiter, die nehmen dich nicht für voll, du musst ein bisschen reifer erscheinen. Und dann habe ich einen Bart wachsen lassen. Und dann Bart sah aus wie ein Prophet. Und dann kam meine Schwester zu mir und fängt an zu weinen und sagt, Bruder, mach du das, ich verkrafte nicht, ich kenne dich ohne Bart und jetzt mit Bart und so weiter. Und mich stört es, dass du Bart trägst. Ich konnte mit der Schwester mitheulen eigentlich. Und dann habe ich aus Liebe dieser Schwester zuliebe, habe ich einfach gesagt, Schwester, ich werde den Bart abschneiden, aber nicht, weil der Bart mir nicht steht oder weil ich das nicht mag oder und so weiter, nur aus Liebe zu dir. Und hab dann mal eine ganze Weile keinen Bart gehabt. Dann kam sie, Bruder Matthäus, du kannst machen, was du willst. Ich werde auch mit Bart die zuhören. Aber aus Liebe. Verstehst, aus Liebe. Was tust du aus Liebe deinem Mitmenschen gegenüber? Vielleicht dann schweigst, lässt dich hin oder sonst was. Aus Liebe. Und das ist, was zählt letztendlich. Im Himmel wird alles notiert, worauf du aus Liebe verzichtet hast. Kein Fleisch. Wenn jemand stört, dass ich da Schweinefleisch esse, dann esse ich kein Schweinefleisch. Dann lebe ich so, wo ich noch kann, Vegetarier oder trinke kein Gläschen Wein oder sonst was. Dann störe ich, wenn ich weiß, dem ist das ein Problem. Und ich werde aus Liebe nicht den zu Fall bringen. Und da habe ich auch das gemacht. Und das ist einer meiner Prinzipien. Was ich selber mache, ist meine Sache. Also mir ist es kein Verbot und kein Gesetz. Aber aus Liebe dem Bruder oder der Schwester, also die Bibel sagt, trag die Schwachen. Und da ist Liebe vorausgesetzt. Oder wenn wir reden, unsere Rede sollte mit Liebe gewürzt sein, gepfeffert, aus Liebe, durch Liebe. Oder was wir aufbauen oder glauben oder was weiß ich, aus Liebe, einfach aus Liebe handeln, zuhören, aus Liebe. Du sollst mir nicht zuhören. Weißt du, wenn du etwas nicht liebst, kannst du dem das Wort gar nicht abnehmen. Wenn du mich nicht liebst und ich euch nicht liebe, könnt ihr mir gar nicht zuhören, könnt gleich nach Hause gehen. Aber weißt du, wir können einander erst dienen, wenn die Liebe da ist. Die Liebe ist es, was uns verbindet. Nur wenn die Liebe da ist, ist das Leben auch richtig, ist der Gottesdienst richtig, ist der Einsatz, die Gemeinschaft, alles was wir tun ist okay, dann haben wir das göttliche okay, dann sagt er auch gar nichts dazu. Ist nicht zu bemängeln oder auszusetzen. Gott gab uns seinen Sohn aus Liebe. Weihnachten ist eine Liebesgeschichte. Er hat alles, was er gehabt hat, uns zur Verfügung gestellt und das Einzige, was Gott von uns heute erwartet, ist, nachdem er seinen Sohn uns aus Liebe gegeben hat, dass wir ihn auch nur lieben. Stell mal vor, der Herr fragt den Petrus dreimal hintereinander, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das richtige Leben lebt man, wenn man aus der Gnade Gottes lebt. Ich singe immer noch dieses Laudatio und spreche von der Liebe und Leben, was das Leben richtig ist. Nur wenn man aus der Gnade lebt, also vom Erbarmen Gottes, von der Liebe Gottes. Gnade ist für die Zukunft, unsere Zukunft, sehr wichtig für die Ewigkeit. Wer aus der Gnade lebt, hat keine Angst vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes. Weißt du, dann sucht man auch nicht mehr einen gnädigen Gott. Man hat diesen gnädigen Gott und man weiß, dann muss ich mich nicht mehr anstrengen, irgendwas leisten oder was tun. Wenn du weißt, Gott ist mit mir, dann hast du Gnade vor Gott gefunden. Fange an, unter der Gnade Gottes zu leben, als begnadigter Sünder, einer, der die Gnade gefunden hat. Das ist das richtige Leben. Paulus sagt, ich war der größte Sünder, aber der Herr hat Erbarmen mit mir gehabt, mir meine Sünden vergeben. Und das war ein Mörder, ein Ketzer, ein Hetzer, ein Verfolger, der die anderen zu Gotteslästerung sogar gezwungen hat. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt und durfte sogar einer der großen Aposteln sogar werden. Der schaut nicht mehr dann auf unsere Sünden. Wenn du Gnade erlebt hast, schaut Gott nicht auf die Sünde, auf die Fehler, auf das Versagen unseres Lebens. Weißt du, wenn du bei Gott Gnade hast, dann interessiert alles gar nicht mehr, was in deinem Leben war. Es ist alles passé. Und deshalb, wenn Gott nicht an meine Sünden denkt, und meine Bibel sagt, er wirft die Sünden hinter sich, das ist ganz großartig. Gott stellt nicht die Sünden neben sich, dass er immer wieder mal guckt und sagt, schau mal her, was da passiert ist. Oder bewahrt ihn in eine Vitrine irgendwo. Das macht Gott auch nicht. Weißt du, dass er erinnert und bei Gelegenheit und mir vor die Nase reibt? Er wirft die Sünden alle hinter mir. Vergeben, vergessen, vorbei. So, und das solltest du auch tun, mit deinen Sünden auch hinter dir werfen. Und dann kannst du nach vorne gehen. Und solange du mit der Vergangenheit nicht fertig bist, kannst du nicht nach vorne leben. Schließ das Kapitel ab. Fang ein neues Heft mit deinem Leben an. Gnade. Wer aus der Gnade lebt, der lebt ein hoffnungsvolles Leben. Das ist also wieder das richtige Leben. Der weiß, der Tag X wird kommen und mir wird nichts mehr fehlen. Da wird alles da sein. Jesus sagt, oder die Bibel sagt uns, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Er trug unsere Schmerzen, unsere Krankheit, unser Leiden, unsere Beschwerden. Als Kind musst du nichts für deine Erlösung tun. Du bist Kind Gottes, als einer, den Gott erkauft hat. Darum ist es so wichtig, wenn wir das so hören, die Passionsgeschichte, Jesus hat im Garten Gethsemane gekämpft und seine Jünger haben geschlafen. Und ich hab zeitlang die Jünger, verdammt, habe ich auch die Schlafmützen da, die pennen, der Herr kämpft um die Welterlösung und die schlafen. Bis Gott mir eine Offenbarung geschenkt hat. Der Herr hat alles für mich getan, ich kann schlafen. Ich kann ruhig sein. Verstehst du, der Herr kämpft, könnte mit mir nicht wachen. Wir müssen nicht mit ihm wachen. Er hat vollbracht, er hat Last getragen, er hat die Schuld getragen. In seine Wunden sind wir geheilt. Also ich kann schlafen, weil er das alles getan hat. Der Meister hat es getan. Wer das versteht, versteht das christliche Leben, weiß, was Gnade ist. Ich muss nicht mehr kämpfen für meine Erlösung. Ich muss später der Heiligung nachleben und. Das ist wieder was anderes. Aber wenn du weißt, der Herr hat alle für mich gekämpft, der hat die Kälte allein getreten. Wer die Gnade begreift, wer weiß, der Herr hat alles bezahlt, der lebt Vollpension. Und Vollpension ist was Schönes zu leben. Du weißt, da kommen die Diener, da ist alles bezahlt, da ist alles in Ordnung. Vollpension. Christen müssen lernen, Vollpension zu leben. Da ist alles bezahlt, für alles ist gesorgt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ist das nicht Vollpension? Begreife, dass du einen gnädigen Gott hast, einen barmherzigen Gott hast. Das Evangelium ist für mich Revolution. Der Sohn Gottes hat alles gebracht und alles gegeben, was du brauchst, alles zur Verfügung gestellt. Und er sagt, alles, was meines ist, auch dein. Und wenn du es nicht hast, es liegt nicht an Gott, dass er nicht geben möchte, es liegt an dir, weil du nicht nimmst. Fang an zu nehmen. Und wir müssen lernen, wie nimmt man die Segnungen Gottes? Wie erlebt man die Segnungen Gottes? Wie geht man mit diesen um? Wie setzt man um? Wie outet man sich? Und da brauchst du mehr als nur eine fromme Behandlung oder dass du angepredigt wirst. Da musst du probieren, wie geht man. Weißt du, da fällst du ein paar Mal hin. So ein Kind, wenn es laufen lernt, fällt x-mal hin, aber irgendwie zuerst stützt sich, hält sich irgendwie fest, aber dann kommt es dem Vater oder Mutter entgegen? Begreife die Gnade Gottes. Wir sind nicht berufen, auf alle vier zu kriechen und zu krabbeln. Das ist nicht das Leben, was Gott wollte. Dann könnte es ja gerne Hund sein oder irgendein anderes Tierchen, das auf alle vier krabbelt. Gott hat uns auf zwei Füße gestellt. Steh fest. Steh auf deine Füße, geh aufrecht. Wir sollen aufrecht durchs Leben gehen. Das ist das richtige Leben, aufrecht. Was es auch immer heißt, aufrecht durchs Leben gehen, dass du weißt, ich bin was, ich bin etwas, ich bin von Gott erwählt, von Gott berufen, ich bin unter der Gnade Gottes, Gott hat mir seinen Sohn gegeben, ich bin ein Beschenkter, geh aufrecht, ich habe nichts zu verbergen, ich muss nicht an irgendetwas schämen. Das Evangelium ist eine Gotteskraft, das Kreuz, das Wort vom Kreuz, das schäme mich nicht darum, was alles war, meine Vergangenheit, da stehe ich dazu, stehe aufrecht. Mit dir und Gott und der Welt im Klaren. Gott hat dich in diese Welt gesetzt und lebe das richtige Leben. Du hast eine Existenzberechtigung. So wie diese Tanne eine Existenzberechtigung mal hatte, dort im Wald in Dänemark, wo die aufgewachsen ist, oder jede Pflanze, jedes Bäumchen, jeder Käfer hat eine Existenzberechtigung, so hat auch jeder Mensch eine Existenzberechtigung. Wisst ihr, du hast eine Existenzberechtigung. Gott hat dich gewollt, der dich auch sterben lassen können als Kind. So viele Babys sind schon gestorben. Aber nein, er hat dich 20 Jahre, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre alt werden lassen. Und das ist Gnade. Das ist Gnade, dass du das alles erleben durftest. Viele sind schon tot. Wenn ich so an viele meiner Freunde denke, die sind gar nicht mehr da. Aber ich lebe noch. Ich habe es nicht verdient. Das ist auch Gnade. Also Gott hat dich in diese Welt gesetzt. Da brauchst du keine großen Gedanken machen, warum, weshalb und wieso. Du hast eine Existenzberechtigung. Und er wird für dich sorgen. Und sorgt so Birke oder so eine Tanne, sorgt sie dafür ihre Nahrung. Die findet, die zieht sich irgendwo her. Die nimmt das alles aus der Natur, aus der Erde. Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen, was das auch immer heißt. Er wird dich nicht in den Stich lassen, dich nicht fallen lassen. Er steht immer zu dir. Auch wenn du mal nicht gut bist und gut drauf bist, Gottes Liebe ist da. Zweifle nicht an Gottes Liebe. Weißt du, Gott ist nicht so wankelmütig wie wir Menschen. Einmal liebt er und einmal nicht. Nein, wenn er sagt, ja, ist ja für alle Ewigkeit. Und er hat ja zu, durch Christus zu dir, zu mir, zu uns Menschen gesagt, er liebt uns. Jesus will nur eines von dir und von mir, dass wir ihn lieben und dass wir bei ihm bleiben. Das liegt ja an uns, ob wir bei ihm bleiben oder nicht. Das will er, Johannes 15, Vers 11. Wenn du in ihm bleibst, wirst du viel Frucht bringen, dein Leben wird ausgefüllt sein, du wirst dich nicht nur Blätter haben, du wirst auch viel mehr haben als das. Du musst nur bei Jesus bleiben, das ist so wichtig. Und dann bekommst du alles, was er dir versprochen hat. Das kommt aus deinem Leben. Du musst vorstellen, so ein Zweig, so ein Ast, so ein Weinstock, du plötzlich kommt aus dem Weinstock Reben, das sind die gar nicht da. Da kommt zuerst Blüte und dann kommen die Reben, dann reifen sie noch da drauf. So, es kommt alles aus dir raus. Eigentlich in deinem Leben ist alles drin, was du brauchst. Du musst es nur noch ausleben. Ausleben. Weißt du, und wenn du mit Jesus gehst, mit Jesus wandelst, wirst du auch nichts falsch machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass in deinem Leben das drin ist, wo das Etikett draufsteht. Weißt du, wenn Jesus drin ist, muss auch Jesus drin sein. Und er sagt, ich bin in euch. Ich will in euch sein, Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Weißt du, sei nicht nur Christ im Namen nach, sondern auch lass Christus ganz bewusst in deinem Leben sein. Dass du dir immer jeden Morgen vergewisserst, Christus in mir. Er ist in mir. Und du musst nur einen Gedanken ausdenken und schon ist die Verbindung zwischen dir und Himmel da. So guck mal, wie du dein Handy eine Nummer wählst und plötzlich bist du da verbunden, was weiß ich, mit Hinz und Kunz und Müller und Meier. Und du musst nur eine Nummer wählen und nur einen Namen nennen. Jesus, das ist das Codewort. Und wenn du Jesus nennst, bist du mit dem Himmel verbunden, automatisch. Jesus, Herr. Wenn du noch nicht Jesus nennen willst und es noch zu hoch ist, Jesus, und sagst, den Mann kenne ich noch gar nicht so richtig, sag Herr. Und der Herr ist da. Der Herr des Universums. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, Herr, wo bist du? Herr, wärst du hier gewesen? Da haben die Leute in der Bibel gesagt, nicht Jesus, wärst du hier gewesen? Nein, Herr, wärst du hier gewesen? Viele Leute haben Scheu, Jesus zu sagen. Weißt du, ich bin noch nicht so weit. Aber wenn du öfters Herr, Herr sagst und nennst und mit den Herrn anrufst, plötzlich sagt er, also bitte nicht Herr. Nein, ich heiße auch Herr Matutis. Ruf Matutis, dann bin ich schneller da. Und dann lernst du eine große Entdeckung in deinem Leben. Dann Jesus, dann ist Gott schneller bei dir, wenn du Jesus nennst. Nicht nur Herr, da muss man raussuchen, welcher Herr ist es jetzt genau. Ist es der Herr Meier, Herr Müller oder ist der Herr Herrgott, Herr Jesus. Nein, nicht nur die Anrede. Wir fangen immer gerne mit Anrede an. Aber mit der Anrede müssen wir anfangen. Aufwachen. Rede den Herrn an. Lieber Herr, dann lieber Herr Jesus. Lieber Vater. Nach der Bibel und im Neuen Testament beten wir nicht mehr Herr. Beten wir nicht mehr, was weiß ich, du Allmächtiger. Dann sagt man Jesus. Da redet man direkt. Klartext. Gott hält, was er verspricht. Weißt du, du musst nur Gottes Wort annehmen und Gottes Wort verwenden und einfach Gottes Wort ernst nehmen und du wirst bekommen. Und wir wachsen in der Gnade Gottes. Lebe das richtige Leben. Das heißt also nicht ein fremdes Leben von irgendjemand. Oder kopiere auch nicht andere Menschen. Weißt du, wir sind individuell. Jeder ist anders. Jeder hat eine andere Geschichte, einen anderen Background oder eine andere Vergangenheit. Aber leb dein Leben. Nicht kopiere irgendjemand. Ja, ich möchte so sein wie der. Der hat auch Fehler. Der ist auch nicht vollkommen. Bei dem stimmt es auch vieles nicht. Der hat auch einen Buckel. Und abstehende Ohren. Oder sonst irgendwie etwas, was du gar nicht weißt, was der hat. Du siehst den Superstar an oder himmelst diesen Superstar an und sagst, oh, so wie der möchte sein. Aber dass er seine Schwächen hat, dass er seine Zweifel hat oder seine Probleme hat. Jeder Mensch hat Probleme. Beschäftige dich mit dir selber. Werde du ein Superstar. Werde du dein eigener Chef deines Lebens. Gott dein Boss und du bist sein Geschäftsführer hier auf dieser Welt. Du bist sein Geschäftsführer. Lebe ein geistliches Leben, ist das zum richtigen Leben gehört, das geistliche Leben. Henoch lebte ein Gott wohlgefälliges Leben. Guck mal, seine Umgebung, die war so gottlos, so heidnisch, So, die haben mit Geister und Dämonen kommuniziert. Das kannst du gar nicht vorstellen, was die da vor der Sintflut alles getrieben haben. Das sind die ganzen Monster, die daraus rausgekommen, die ganzen Halbgötter, weil da Menschen und Dämonen sich vereinigt haben, sexuell, wie auch immer, was da gewesen ist, 1. Mose 6 und dergleichen. Aber er lebte ein gottwohlgefälliges Leben, das sie gar nicht gestört. Stör dich nicht an andere. Stör dich nicht an deine Umgebung. Stör dich nicht an den Heiden. Lass doch die Heiden ihren Götzendienst machen. Respektiere die. Die wissen nichts Besseres, denn die sind in der Unwissenheit. Du kannst ihnen sagen, also, hoch, ich würde es nicht machen an deiner Stelle. Aber du kannst nur von dir aus, wenn wir sie bepredigen und belehren, wir sollen immer von uns aus sagen, ich würde das nicht machen. Als ich in Indien war, ich wollte da in einem Altar, da war ein Altar auf der Straße aufgebaut, ich wollte schnell ein Foto machen, wie da ein paar Leute, die einen Götzen anbeten, einen Dämon anbeten. Dann kommt der Bruder, der mich begleitet, und sagt, nein, ich würde die Leute nicht fotografieren, ich respektiere sie. Wir sollten die Leute, die was anders machen, respektieren, aber die sollen dich auch respektieren. Respekt ist so wichtig in unserem Leben, dass wir uns einander respektieren. Die sind noch nicht so weit. Dann hat er gesagt, ja weiß ich, bete für die Leute. Lass doch, die suchen auch Gott, so wie wir auch Gott suchen. Wir sind alle unterwegs zu Gott. Und wenn die das macht und die meinen wirklich ernst, wenn die da ihr Räucherstäbchen anzünden. Die meinen ernst. Ich will ihnen nicht unterstellen, dass sie nicht ernst meinen. Aber Henoch wandelte, lebte mit Gott ein Gott wohlgefälliges Leben. Wir müssen Gott wohlgefällig leben. Denn wenn Gott unser Urteil spricht, wird er nicht fragen, was haben die da gemacht auf der Straße, da am Altar, oder was machen die? Nein, was hast du gemacht? Paulus schreibt an den Korinthern, ihr seid noch Babys, 1. Korinther 3, Vers 1. Weißt du, wir wachsen und wir sollten nicht immer Babys bleiben. Wir sollten wachsen zunehmen. Richtiges Leben ist mündiges Leben. Dass ich mündig selber denke. Am Anfang brauchst du Anleitung. Am Anfang brauchst du Hilfestellung. Am Anfang brauchst du Rat. Aber dann solltest du laufen. Weißt du, wenn einer 30 Jahre Christ ist und immer noch Milch trinkt, mit dem stimmt's nicht. Die Milch ist für Kälber. Und für Babys. Aber Milch ist nicht für erwachsene Menschen. Ich sage das in aller Liebe auch. Alle, die so Milch trinken. Milch ist nicht für Menschen. Milch ist für die Kälber und Babys. Für Erwachsene ist feste Nahrung. Steht in der Bibel. Schon biblisch. Wir wundern uns, warum viele Krankheiten da sind. Die Leute trinken Milch hektoliterweise und wundern sich, dass ihre Knochen brüchig werden, disbrüchig werden. Ich sage nur Gesundheit. Die Bibel spricht auch über die Gesundheit sehr viel. Die Milch ist nicht für Menschen. Ist nicht für Menschen, in aller Liebe. Auch wenn du den magst. Und das auch für auch geistlich. Immer Milch, so, oh, Bekehrung, Buße, und so weiter. Das ist so auch geistliche Nahrung. Also, der Herr ist gut, der Herr ist freundlich, weißt du, der Herr ist nur ein Gebet entfernt. Alles ist so gut und nett und freundlich. Aber wir müssen weitergehen, fortfahren im geistlichen Leben. Nicht nur immer, ich will mein Mulch. Mein Mulch. Weißt du, so schön, dein Milch vor der Tür morgens da irgendwo auf der Alp. Lebe ein reifes Leben. Das richtige Leben ist das reife Leben. Lebe ein reifes Leben. Ein menschenwürdiges Leben. Was ist menschenwürdig? Lebe nicht wie ein Tier. Vegetier nicht dahin. Lebe ein ruhiges Leben. Lebe ein friedvolles Leben. So viel es an dir liegt. Friedvolles Leben, lass die anderen in Ruhe, du wirst auch in Ruhe gelassen. Wenn du dich um die anderen nicht kümmerst, kümmern dich anderen auch nicht um dich. Weißt du, das ist ein Geheimnis. Wenn wir anfangen, da unsere Nase reinzustecken und da rumzurühren und da und dazwischen funken, weißt du, da kriegen wir nur Ärger und Stress. Warum viele Menschen nur Stress haben, die stecken überall ihre Nase rein. Ich rede Klartext, aber das ist das Problem. Lebe ein erfülltes Leben, sei zufrieden, danke Gott für jede Stunde. Danke Gott für jede Stunde. Lebe ein gesundes, dynamisches Leben. Weißt du, gesundes, dynamisches Leben ist immer nach vorne leben. Immer nach vorne gehen. Immer nach vorne was tun. Immer weitergehen. Lebe ein gesegnetes Leben. Ein brauchbares Leben. Weißt du, unser Leben ist erst lebenswert, wenn unser Leben brauchbar geworden ist. Brauchbares Leben. Wenn es ein brauchbares Leben gibt, dann gibt es auch ein unbrauchbares Leben. Also als Gegenstück. Und wenn du das brauchbare Leben verstehen willst, was ist ein brauchbares Leben, denk darüber nach, was ist ein unbrauchbares Leben. Es gibt in der Schweiz, Gott segne die Schweizer, in der Schweiz Weißt du, die verstehen die Berge zu vergolden. Dann, wenn du übers Land fährst, überall ist da also Seilbahn und so weiter, Seilstation und was so alles ist. Weißt du, es ist was Schönes. Ich kenne faule Leute, weißt du, die nehmen die Gondel, lassen sich da so hoch gondeln und denken, jetzt war jetzt oben auf dem Mont Blanc, ich war dort und dort und all diese Berge und so weiter, die habe ich jetzt erreicht, ich war dort oben. Gondelmenschen, und dann gibt es noch die andere Art von Menschen, die Seilmenschen, also die Fußmenschen, also die Gondel- und Seilmenschen, das sind die gleichen. Dann gibt es die Fußmenschen, die zu Fuß von der Talsohle bis zu der Bergspitze gehen. Und jetzt ist die Frage, wer erlebt mehr, der Gondelmensch oder der Fußmensch? Der Fußmensch, der muss kämpfen, der muss sich zuerst vorbereiten. Welchen Weg, welchen Aufstieg nehmen wir? Dann womöglich muss man sich anseilen. Oder braucht man einen Bergführer. Also so weiter. Der Gondelmensch, der muss nur, wird eingefercht in die Gondel und wird hochgeschleppt. Und wenn es ein bisschen rasselt, also wenn du schon so in einer Gondel gefahren bist, wenn es ein bisschen hoppelt, dann fallen sie fast in Ohnmacht. Aber so ein Fußmensch, das kann sein, dass er mal sich Fuß verlässt, dass er Blasen bekommt an den Füßen oder vieles andere mehr. Und dass er da vielleicht eine Schlange sieht unterwegs oder einen Frosch. Oder da entdeckt er die Feinheiten, dann sieht er so viele Dinge, und dann kommt er, die Luft wird dünner, aber der kommt dann an und ist, weißt du, der kommt erschöpft oben an, aber der hat was erlebt. Und deshalb, du kannst ein Gondelchrist sein oder ein Fußchrist sein. Gondelchrist und Fußchrist. Weißt du, dich hochziehen und hochschleppen lassen. Jetzt, was ist das richtige Leben? Richtiges Leben, für mich persönlich ist richtiges Leben, ich von der Pike auf bis zum Aufstieg. Also bis zum Gipfel, das da ist. Und dann bist du oben und dann sagst du, ich hab's geschafft. In der Gondel, naja, du bist hochgefahren, aber du hast nicht geschafft. Und deshalb, das unbrauchbare Leben ist, Leute lassen sich hochziehen, aber die gehen nicht zu Fuß hoch. Wir müssen unterwegs anstrengen, wenn du ein Fußmensch bist. Der Seilmensch oder der Gondelmensch, der strengt sich nicht an. Weißt du, und der Fußmensch muss sich beraten lassen, der muss sich was sagen lassen, der muss unter Umständen Folgen leisten, gehorsam sein und so weiter, und damit das Vorhaben nicht gefährdet wird. Und oft ist es so, wenn du mit einer Gruppe beim Bergsteigen bist, dann muss man sich gegenseitig Mut zu machen. Der Gipfel ist schon in Sicht. Wir sind bald oben, bald da hier kommen. Weißt du, da ist nicht nur, dass du nur siehst und dann einfach hochgezogen wirst. Nein, du siehst also, und dann musst du immer hoffen und glauben. Da siehst du noch Dinge, da wirst du aufgehalten noch an dem und jenem. Jeder Einzelne setzt sich ein dann in diese Gruppe und es geht Etappe zu Etappe und man wird immer zufriedener. Und man darf eines beim Bergsteigen, das ist so wichtig. Ich bin mehrmals mit Bergführer in die Berge geklettert. Der Bergführer sagt, egal wie müde sie sind, sie müssen immer trampeln, immer in Trab sein. Wenn du aufhörst, nur ein bisschen Rast machst, dann wirst du müde, da kommt die Müdigkeit. Du musst immer in Trab sein. Und das ist auch das richtige Leben, immer in Trab sein. Auch wenn du auf der Stelle stehst, du musst immer in Trab sein. Immer gehen, immer beten, immer glauben, immer voll Geistes sein, immer die Bibel lesen. Wenn du das einmal aussetzt, hast du einen Blackout. Und dann kommt die Müdigkeit, dann kommt die Erschöpfung. Also, und das ist so wichtig. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es getestet. Ich weiß, so funktioniert es. Und das kannst du machen, auch sogar beim Wandern als Flachland-Tiroler. Kannst ausprobieren, wie das funktioniert. Weißt du, so hochsteigen, hochklettern. Seilbahnmenschen führen ein sinnloses Leben, die in der Gondel drin sitzen. Sie gehen den Weg des geringeren Widerstandes. Da muss man sich nicht anstrengen. Sie weichen den Problemen ständig aus. Du hast keine Probleme beim Aufstieg. Wenn du zu Fuß gehst, kannst du dich auch verlaufen mal. Und musst wieder zurück, um auf den Weg zu kommen. Sie umgehen die Schwierigkeiten. Das ist richtige Leben und falsche Leben. Weißt du, sie gehen den Konflikten aus dem Weg, diese ganzen Gondelmenschen. Sie scheuen und schrecken sich vor Problemen zurück und sagen, nein, bitte Herr, lass das nicht auf mich zukommen, ich habe Angst. Nein, aber der Fußmensch, der Fußbergsteiger, der überwindet das alles und da kommt nach Hause noch mit so vielen anderen Lektionen, die er noch nebenbei gelernt hat. Der Gondelmensch, der geht Gefahren aus dem Weg, und sobald Gefahren kommen, tauchen sie unter, sind sie nicht mehr da. Wo sind sie geblieben? Auch in der Gemeinde sieht man sowas. Aber der Fußmensch, der geht weiter, auch wenn es mal Unwetter kommt. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt schlechte Kleider. Auch im Hochgebirge gibt's nur schlechte Kleider. Weißt du, wenn die Gondelmenschen, wenn da in der Gemeinde Schwierigkeiten sind, dann schnell die Seilbahn hoch und weg. Die nächste Seilbahn runter wieder. Unwetter kommt, aber der Fußmensch, der marschiert weiter. Spaß gibt es in der Gruppe, weißt du, da geht man glücklich, Spaß, man erzählt Witze, dann kommt man besser vorwärts. Ja, das Leben muss Spaß machen. Ein Leben, das keinen Spaß versteht, wenn du nicht lachen darfst. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn ich im Himmel nicht lachen kann, möchte ich gar nicht in den Himmel rein. Das Leben muss auch Freude bereiten, weißt du. Aber wenn du nur in der Gondel sitzt, in der Gemeinde, im geschützten Raum, das ist auch so eine Gondel, weißt du, die Gemeinde. Und draußen in der Welt, weißt du nicht, wie man umgeht. Außer der Gondel, da wird es dir schwindelig. Ich bin auf dem Mont Blanc hochgefahren mit meiner Frau, bin natürlich nicht hochgestiegen, war auch Gondelmensch. 3000 Meter oder 4000 Meter war ich zu faul zum Laufen. Ich habe, aber ich entschuldige mich, ich habe kleine Kinder dabei gehabt. Also mit den Kindern, aber ich bin ja schon hochgebirge, auch mit einem Kind auf dem Rucksack, also hochgestiegen, aber wir haben, weißt du, mit 3 Kindern kannst du nicht mehr so laufen, da bist du nicht so beweglich. Bin hochgefahren und meine Frau sitzt in der Ecke, denke, Heidi, was ist das? Sagte mir schwindelig. Und ich mache Witze, verstehst du, der Höhenunterschied. Weißt du, wenn du hochsteigst, dann überwindet der Körper, passt sich so langsam Stück für Stück an, den Höhen. Weißt du, wenn du dann von 1000 bis auf 4000 Meter hochfährst, also dieser Höhenluftdruck, du, ich komm runter und ich lach sie aus und sage, also, weißt du, du verträgst gar nichts. Und plötzlich dreht es mir sich auch so rum. Strafe. Aber ich habe es nicht gemacht, ich bin Mann, ich habe mich an der Wand schön hingestellt und stand ganz brav. Und gewartet, bis mein Kreislauf sich wieder angepasst hat. Aber Gondelmenschen, verstehst du, mir wäre das nicht passiert, wenn ich zu Fuß hochgelaufen wäre. Wäre mir nicht passiert. Also, aber man hat Spaß. Man hat Freude. Also wenn man hochmarschiert, dann hält man zusammen, überwindet seine Grenzen. Man weiß, was man leisten kann und nicht, wozu man fähig ist und nicht. Der Gondelmensch weiß das alles gar nicht. Lacht andere aus und sagt, ja, guck mal an. Und geht selber nachher auch so, wie es dem anderen geht. Das habe ich etwas gelernt, habe gesagt, ich werde nie immer über die Schwachheit eines anderen Menschen lachen. Also plötzlich bin ich selber berauscht von der Höhenluft. Weißt du, so Gondelmenschen fahren hoch, aber ihr Herz bleibt leer, sie haben keine praktische Erfahrung, keine praktischen Erlebnisse, da ist nichts passiert. Langweiliges Leben. Langweiliges Leben ist immer ein unbrauchbares Leben. Man kann sagen, ich war da oben, das war alles. Aber da war kein Ehrgeiz, kein Kampf, da hat man nicht geschwitzt, da hat man keine Krisen überwunden, da hat man keine Gefahren erfolgreich gemeistert und da hat man nichts vollbracht. Man ist oben gewesen. Und das gilt auch auf das geistliche Leben übertragen, auch auf das geistliche Leben. Wer Gipfel einmal erstürmt hat, der weiß, was er geleistet hat. Da kannst du erzählen, wenn du nachher Bilder zeigst, da waren wir oben. Du, da haben wir geschwitzt, da haben wir gekämpft. Aber die nur Gondel benutzt haben, das kann ja jeder Depp. Da muss doch gar nichts Besonderes sein. Aber um hochzusteigen, so Gebirge, da musst du ein bisschen trainieren. In der Gondel, da brauchst du keine Nerven, kein Talent, keinen Willen, keine Begeisterung, kein Durchhaltevermögen, kein Stress, keine Anstrengung. Alles so. Bezahlst dein Obolus und bist dabei. Und unsere ganze Gesellschaft ist eine Gondelgesellschaft. Die ganze Gesellschaft heutzutage. Und die Bibel spricht von Weichlingen und Feiglingen. Und die werden das Reich Gottes nicht sehen. Also brauchbares Leben, unbrauchbares Leben, wertvolles Leben und wertloses Leben. Nur aktive Leben. Und nur aktive Leben, brauchbares Leben. Nur aktive. Und deshalb ist es so wichtig, unternimm was, unternimm. Christen sollten Unternehmer sein. Nicht nur wirtschaftlich, sondern persönlich, privat, die sollen etwas unternehmen. Die sollten nicht nur sagen, ja, was machen wir heute? Wir fahren ins Blaue. Du kannst, und dann fährst du im Kreis um Berlin und weißt gar nicht, wo du hinfährst. Wir fahren ins Blaue. Nein, das Leben ist nicht nur ins Blaue zu fahren, das Leben ist gezielt zu leben, sich Ziele setzen, Ziele erreichen, etwas unternehmen. Wer sich in Gondeln, sich nur gondeln lässt, sitzt am Schluss im Rollstuhl. Wer sich nur gondeln lässt, du tust dir keinen Gefallen, wenn du nur Gondelleben lebst. Weißt du, wenn du dich nicht anstrengst, wenn du so sagst einfach, ja, ich fahre dorthin, lass mich hochtragen. Es gab eine Vision hier in einer Berliner charismatischen Gemeinde. Der Frau hat man den Mund nachher gleich zugehalten. Aber die sagt, ich sehe. Und natürlich sind alle schon gleich dabei, wenn sie hören, der Heilige Geist zeigt mir was. Und weißt du, was der Heilige Geist in der Gemeinde, dieser charismatischen Gemeinde gezeigt hat? Ich sehe, sagt, die Gemeinde ist voller Kinderwegen. Kinderwegen. Und dann schreien sie, Halleluja, Halleluja. Dann sagt, oh, der Herr zeigt mir, da sind lauter Erwachsene in den Kinderwegen. Da liegen erwachsene Menschen, Füße und Hände hängen raus. Und das ist oft so eine Gemeinde, weißt du, wo man nur gefüttert, wo nur ernährt wird, wo man nur bedient wird und so weiter, wo man selber nicht in der Bibel nachliest, wo man selbst nicht nachgräbt und so weiter. Weißt du, man wird dick und fett und dann hängt man im Kinderwagen und dann hat man, Schwester, das ist nicht vom Herrn. Weißt du, das ist nicht vom Herrn. Und ich glaube, das war vom Herrn, wenn es was vom Herrn war in dieser Gemeinde. Weißt du, war nicht von mir, aber die ganzen, weißt du, solange nur Kinderwegen da sind, das ist alles wunderbar, aber im Kinderwagen sitzt man nicht sein Leben lang und lässt man sich schaukeln und einlullen und bedienen und mein Mulch. Weißt du, nutzloses Leben. Viele Christen leben ein nutzloses Leben. Gondelchristen. Weißt du, sie sagen, ich war oben, ich war beim Herrn. Aber sie haben nicht gekämpft. Weißt du, um beim Herrn zu kommen, da muss man beten und fasten. Man muss man auf vieles verzichten. Man muss sein Leben reduzieren unter Umständen und sagen, weißt du, Gott suchen, da gehst du in die Wüste. Wir haben die Heiligen Gott gesucht. In den Wüsten sind sie gegangen, in der Einsamkeit. Und sie haben verzichtet, sie haben ihren Körper kasteit, sie haben ihr Leib nicht geliebt. Sie wollten Gott begegnen. In der Gondel kommst du da nicht hin. Weißt du, da schwebt man nur. Und das ist, wo viele Christen sind, die schweben nur. Die schweben da unter alles, was da unten ist. Da, wo die anderen zu Fuß gehen. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, seine Kraft ist in mir schwach und mächtig. Weißt du, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn wir so Fußmenschen sind, die zum Berg, zum Gipfel hin möchten, um richtiges Leben was erleben wollen, weißt du, ich bin schwach. Schwachheit überfällt mich. Und wie oft, wenn du so den Weg zum Berg hinauf willst und so weiter, da kommst du, jetzt kann ich bald nicht mehr. Oh, am besten würde ich mich tragen lassen. Aber nein, da gibt es keine Träger. Wer etwas erreichen möchte, der muss Opfer bringen. Der muss was auf sich nehmen. Das ist also dieses aktive Leben. Weißt du, im Gondel, da träumt man nur und sitzt man da. Darum sind die meisten Leute unproduktiv. Wir sind in der Gemeinde nicht dazu da, etwas abzusitzen. Das ist Gondelchristentum. Weißt du, darum sind ja viele schlapp, müde und träge und so weiter, weil sie nur ihr Wohlbefinden suchen. Gemütlich, ohne Anstrengung was erreichen. Aber ich muss buddeln, graben und nur der gräbt, findet Schätze. Und nur der kommt zu etwas. Und Schätze liegen gewöhnlich unter der Erdoberfläche. Wir sollten zuerst mal für uns brauchbares Leben leben, bevor wir für andere. Die meisten Menschen werden nur versorgt und entsorgt. Weil der Staat braucht diese Leute eigentlich gar nicht. Gesellschaft braucht sie nicht, weißt du? Die nur ohne Hoffnung und ohne Zukunft sind. Weißt du, unbrauchbares Leben ist kein schönes Leben. Wozu bin ich da? Schrott, Eis, Alteisen, unnütz. Lasst uns im Leben Ziele geben. Wofür soll ich leben? Was ist brauchbar? Was ist nützlich in meinem Leben? Was wollte Gott? Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, lebst ein unbrauchbares Leben. Paulus, wenn er irgendwo war, da läuft er, da sagt, jetzt habe ich schon die ganze Gegend durch evangelisiert. Was soll ich jetzt machen? Dann schläft er und Gott zeigt ihm einen Traum, geh nach Mazedonien rüber, nach Europa. Wenn du eine Vision hast, lebst du ein langes Leben. Paulus hatte eine Vision. Gott hat ihm gesagt, du sollst mir ein auserwähltes Werkzeug sein und du sollst vor Volk Israel Zeugnis geben und vor Könige und den Kaiser. Und dann wird er auf dem Schiff verfrachtet, das Schiff gerät in Sturm und strandet und dann kommt diese Wippe da auf der Insel, wo, als sie das Holz gesammelt haben und krallt sich an seine Hand. Und jetzt denken die Leute, guck mal, der ist kaum den Tod entronnen, dem Meer. Und jetzt kommt die Schlange, diese giftige, todgiftige Schlange. Aber was macht Paulus? Weg, schüttelt es weg, weil er eine Vision hat. Ich darf noch nicht sterben, solange ich den Kaiser noch nicht gesehen habe. Ich habe noch einen Auftrag. Menschen, die sagen, dass ich habe schon alles erreicht, ich habe alles getan, wozu lebe ich noch? Ich habe Kinder in die Welt gesetzt, die sind groß, die sind verheiratet, alle unter Dach und Fach. Ist das wirklich alles? Wenn du in deinem Leben keine Vision hast, kannst du dich jetzt schon eingraben. Wir brauchen eine Vision, dann leben wir lang, dann überleben wir sogar unseren Tod und sogar diese giftige Schlange. Gib deinem Leben Vision und du wirst gesund. Und das hängt, unsere Gesundheit hängt sehr viel vor Weihnachten oder nein, kurz nach Weihnachten sterben die meisten Leute. Weißt du, wenn ich noch Weihnachten erleben könnte, meinen Geburtstag erleben könnte, und dann, wenn sie das erlebt haben, wenn das alles ist, Weihnachten oder mein Geburtstag, und dann erlebst du deinen Geburtstag, und was ist dann? Wenn wir Priorität in unserem Leben setzen und sagen, ich will, Gott hat einen Auftrag für mich, Gott hat eine Aufgabe für dich, du sollst meine Taten verkündigen, und du sollst mein Reich bauen, und du sollst dies und so weiter, und du weißt, ich lebe für Gott, ein gottgefälliges Leben. Wir sind brauchbar, wenn wir an andere denken. Für andere. Ich bin noch für andere da. Weißt du, wenn du keine Kinder mehr hast, kein Vieh im Stall mehr hast, nichts mehr hast, kein Haus, kein Garten, gar nichts, nicht einmal Blumen auf dem Balkon, für was lebst du noch? Kein Hund? Ich kenne hier in der Gemeinde einige. Weißt du, da war eine Schwester hier aus unserer Gemeinde, die war kurz am Sterben. Die hat Arthritis gehabt und was weiß ich alles. Ich bete mit ihr. Das ist vor 10, 15 Jahren gewesen hier in der Gemeinde. Ich bete mit ihr und plötzlich sehe ich ein Bild, wie sie so ein Kopftuch hat, wie eine alte Russenmama. Und sie führt einen Hund oder der Hund zieht sie. Er sagt, Schwester, schaff dir einen Hund an. Schaff dir einen Hund an. Und ja, also das hat mein Sohn schon mal gesagt, das wäre gut. Aber weißt du, was soll ich? Ich kann gar nicht so richtig laufen. Und sie hat sich einen Hund angeschafft und sie läuft heute noch. Und sie muss jeden Tag dreimal raus. So, sie hat schon den dritten Hund. Irgendwann habe ich mal gesagt, jetzt hört auf mit dem Hund. Aber nein, aber der Hund hat sie am Leben gehalten, weil sie für den Hund da war. Und im Krankenhaus, ich kann nicht krank sein. Was macht mein Tier zu Hause? Ich habe eine Verpflichtung. Wenn wir keine Vision, keine Verpflichtung, keine Show haben, keine Schau für unser Leben haben, weißt du, dann wozu lebe ich dann noch? Mich erwartet niemand. Ich bin für niemanden verantwortlich. Aber wenn jemand dich braucht und ich muss zum Kaiser nach Rom und ihm das Zeugnis ablegen, das ist brauchbares Leben. Weißt du, du hast einen Schatz und du solltest diesen himmlischen Schatz entdecken, wofür du wirklich lebst, damit du brauchbar bist, damit dein Leben eine Vision, eine wirklich nützlich ist. Und es gibt brauchbare Menschen und unbrauchbare Menschen. In 2. Philipper 2,20, Timotheus war für Paulus ein brauchbarer Mensch. Er war mir so eine Stütze. Brauchbare Menschen sind Stützen für andere Menschen. Sind brauchbare Menschen. Nicht, dass sie missbraucht werden. Wir müssen also bei den brauchbaren Menschen aufpassen, dass wir nicht missbraucht werden. Aber wenn Gott uns gebraucht, dann wohl uns. Timotheus war geistlich und übernatürliche Menschen sind unentbehrlich. Sie haben übernatürliche Gaben und solche Menschen sind unentbehrlich. Die haben ein übernatürliches Wissen und solche Menschen sind unentbehrlich, die das alles haben. Timotheus war so ein hingegebener Mensch, ein Mensch des Geistes. Menschen des Geistes sind unentbehrliche Menschen, auf die kann man gar nicht verzichten. Dienende Menschen sind unentbehrlich, Menschen, die dienen. Menschen, die nichts tun, verzichte. Weißt du, Menschen, die nichts tun. Aber guck mal, ein Mensch, der dient, sogar kleine Dinge tut, der Diener, der ist unentbehrlich, der hier den Saal putzt, der die Küche macht oder der irgendwas anders macht, der Dienende. Da stirbt doch in der Bibel eine Frau, die Tabea, die stirbt und da kommt gerade Petrus vorbei und dann sagen, Bruder, unsere Schwester Tabea ist gestorben. Und dann kommen die ganzen Witwen und zeigen, das hat die Tabea genäht und die nächste kommt und das hat die Tabea genäht und das hat die Tabea genäht und das hat die Tabea gemacht und das hat die... Ja, das sagte Petrus, so eine Schwester darf gar nicht sterben. Geht hin und weckt sie auf und sagt, das ist euch jetzt eure Tabea, damit sie euch weiternäht und schneidert. Brauchbare Menschen, die werden auferweckt. Brauchbare Menschen, die werden wieder ins Dasein gerufen, die werden immer gerufen. Weißt du, und die finden ihren Platz, selbst wenn sie schon gestorben sind. An die denkt man, die haben einen Ehrenplatz in der Gemeinde. Schwester Tabea hat es gemacht. Lebe richtiges Leben. Weißt du, dein Leben soll Spuren hinterlassen, dass die Leute noch sagen, das hat die Tabea gemacht. Sie hat ein intensives Leben gelebt. Sie hat genäht wahrscheinlich Tag und Nacht. Und der Witwe da was genäht und dem Witwe was genäht und so weiter. Und der hat nicht nur genossen und das Leben, nein, sie hat vom Leben was gehabt. Sie kam wieder. Sie wurde wieder erweckt. Menschen, die eng mit Gott verbunden sind, die leisten unheimlich viel, die werden sogar über den Tod hinaus gebraucht. Über den Tod hinaus gebraucht und die dienen weiter. Sie fahren nicht im Gondel, nur Höhenerlebnisse. Nein, sie klettern, sie erreichen unerreichbare Höhen. Da kommt so manche Gondel nicht hin, wo so mancher Fußwanderer erreicht. So ein Matterhorn, die Nordeichwand und sonst irgendwas. Da kommt keine Gondel drauf. Weißt du, und das ist ein Abenteuer. Das richtige Leben, um das richtige Leben zu leben, muss ein Abenteuer für uns werden. Wo man Risikos eingeht, wo man was riskiert. Weißt du, wo man nichts riskieren muss, ist gar nicht lebenswert. Was du nicht mit deinem Blut unterschreiben kannst, vergiss es. Ein Leben muss wirklich mit dem Leben unterschrieben werden können. Ein Risiko, komme ich um, so komme ich um. Aber das haben diese Leute was erreicht, wie die Esther, die sich eingesetzt haben. Wahre Christen, die richtig leben, sie erreichen mit ihrer Kraft, mit Gottes Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit ihrem Einsatz, mit ihrem Opfer, mit ihren Gebeten, mit ihrer Technik und ihren Gaben das Optimale in ihrem Leben. Sie erreichen was? Das ist das richtige Leben. Und sie erreichen etwas für die Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir für die Ewigkeit was erreichen. Und um für die Ewigkeit was zu erreichen, ist Liebe. Das hat die Tabea gemacht. Unsere Tabea, Schwester Tabea, wenn du noch da wirst, Tabea. Du solltest eine Tabea sein, die einfach dient, sich verausgabt, aber du lebst nicht umsonst. Und du lebst nicht ein unbrauchbares Leben, sondern dein Leben ist brauchbar. Du kannst nicht sterben, selbst wenn du wolltest. Du musst ihn. Deshalb, weißt du, du kannst natürlich nur geben, 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 aber wenn es aus Liebe geschieht, ich werde nie vergessen, ich habe mal in Kassel oder bei Kassel in einer Konferenz einen Mann gesehen, einen Prediger. Mit 104 Jahren, der predigt so noch. Der hat sich das am Pult festgehalten und man hat die 104 Jahre nicht angesehen, aber der hat gepredigt. Der sagte, weißt du, ich fing erst richtig an zu predigen, als ich Rentner wurde. Da fing ich erst richtig Gott zu dienen, als ich in Pension ging. Als man mich nicht mehr in der Gemeinde brauchte, da hat der Herr mich erst richtig gebraucht. Weißt du, wenn die Menschen dich nicht mehr brauchen und dann nur trotzdem weitermachst und sagst nicht, ich lege mich jetzt auf die faule Haut, ein richtiges Leben. Und er sagt, ich bin nur alt geworden, weil ich Gott gedient habe. Mit 104 Jahren. Ob er heute noch lebt, weiß ich nicht, das sind schon ein paar Jahre her. Gebrauche dein Leben sinnvoll. Lebe kein Gondelleben. Lebe ein Fußleben. Also, dass du zu Fuß den Gipfel erstürmst. Und ich sag, je höher du kommst, und das ist jetzt zum Schluss, je höher du so im Hochgebirge auch zu Fuß kommst, desto größer sind die Stürme, desto dünner ist die Luft. Und auch das gehört dazu, weißt du, desto einsamer wirst du. Weißt du lässt alles zurück hier. Und das ist das Christenleben, das richtige Leben, das Bergsteigerleben. Weißt du, du lässt alles zurück, aber du hast große Stürme. Dort oben sind heftige Winde mit 100 und mehr Stundenkilometer. Da brauchst du es. Aber du erlebst die Herrlichkeit, den Gipfel. Erlebst die Spitze deines Lebens. Und wir sollten Höhepunkte in unserem Leben haben. Ein Mensch, der keine Höhepunkte hat, der keine Vision hat. Und wir brauchen Höhepunkte. Wenn du einen Gipfel erstürmt hast, wir haben da so einige Bergsteiger, Messmer und so weiter. Weißt du, den einen Gipfel stürmt, selbst wenn er seinen Bruder dabei verliert. Und er stürmt einen Gipfel, aber dann sagt er, das ist das mal der erste Gipfel. Und es geht von Gipfel zu Gipfel in den Mount Everest Gebirge. Von Gipfel zu Gipfel. Werde ein Gipfelstürmer. Und dann lebst du ein sinnvolles Leben, was es auch immer heißt. Was ist für dich ein Gipfel? Ein Mount Everest? Was ist es? Aber finde es heraus. Du weißt es. Und du weißt, in deinen Urträumen weißt du, was deine Vision ist. Als Junge oder Mädchen im Sandkasten hast du gewusst. Das hast du irgendwie nur verlernt. Natürlich wolltest du Feuerwehr sein oder Krankenschwester. Aber du hast einen Traum gehabt. Ich hatte einen Traum. Und du solltest diesen Traum anfangen auszuleben. Und nicht nur dein Leben verträumen und verleben. Den Traum. Träume müssen ausgelebt werden, Geschwister. Das ist so wichtig. Nicht nur das verträumt werden. Josef hatte einen Traum und hat ausgelebt seinen Traum. Auch wenn es lange dauert, auch wenn es unten durchgeht, spielt keine Rolle. Er war ein Gipfelstürmer. Auch wenn es in die Tiefe geht eigentlich. Wenn du so Gipfel gehst, du wirst ein Höhlenmensch. Du gehst in die Tiefe. Josef ging in die Tiefe, andere gehen in die Höhe. Egal wie, es geht nicht gleich aufwärts. Es geht zuerst mal runter, bevor es aufwärts geht. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zeigst durch den Heiligen Geist, was ein richtiges Leben ist. Herr, du kamst hier auf diese Welt, uns zu demonstrieren. Und Herr, du hast es demonstriert, während du hier auf dieser Erde gingst. Du gingst auf die Berge, hast mit dem Vater geredet, hast mit den Menschen geredet, hast den Menschen gedient, hast Wunder und Zeichen gewirkt. Herr, du hast in 3 Jahren so viel gewirkt, dass die Bücher nicht einmal fassen können, was du alles getan und gesagt hast. Herr, und ich danke dir, dass wir in kurzer Zeit unheimlich viel erreichen und erleben können und dürfen, wenn wir mit dir wandeln. Herr, wenn wir dein Leben verwirklichen in uns, Christus in uns, Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen. Segne jetzt jeden Einzelnen und schenke uns allen Gnade, ein gottgefälliges Leben in einer gottlosen Welt zu leben. Herr, wir müssen uns nicht an den gottlosen Welt stören und aufhalten lassen, an das Negative uns aufhalten. Herr, wir haben so viel Positives in uns und wir möchten das Positive ausleben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.